Hallo, hier sind wir wieder. Eine weitere Folge von BZT. Hi Felix.
Hallo Gibro.
Wir haben heute... Das sind so Running Gags, die müsste man jetzt hier eigentlich aufklären, weil wir gerade noch im Pad geschrieben haben und er hat mich Guido genannt und ich habe gesagt, mein Name ist nicht Guido, für die Welt da draußen heiße ich Gibro. Seitdem wollte Felix das nochmal schön aufgreifen. Wir haben heute einen Gast. Hallo Richard.
Hallo.
Richard Heinen, du bist kein Unbekannter, weder in der Edo-Szene noch in der Podcasterinnenlandschaft. Du hast zwar kein eigenes, aber du bist überall dabei.
Schmarotzer. Also irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht den Soundcheck haben wir sozusagen extra in den Podcast gelegt, ne?
Ja, was ist mit deinem Soundcheck?
Ich weiß nicht, irgendwie komisch. Also entweder ich bin leise auf den Ohren oder ja. Ich bin leise bei der Aufnahme. Oder
ist besser so?
Ich kann dich gut hören.
Ja, ich dich leider auch.
Ja, dann mach
ja, mal so. Ich kann dich noch ein bisschen lauter machen, wie ich so.
Ja, ja. Ja, ist okay, ist besser.
Ja?
Ja, ja.
Der Felix, seitdem der Nachwuchs hat, ist ja irgendwie so, dass für den Lautstärke einen ganz anderen Pegel bekommen hat.
Ne? Nee, ganz ruhig.
Ja, ja, Richard, das bleibt so.
Jetzt.
Text.
Erfahrener Vater. Ne? Ich kann mich gar nicht mehr an die Zeit erinnern. Also zum Glück, ja. Wenn die nicht so süß wären, hätte man die, glaube ich, auch schon längst, aber egal. Mhm. Richard, lass uns über dich reden. Was machst du so? Also für Leute, die dich nicht kennen, was sollten sie unbedingt über dich wissen?
Ich glaube, du hast gerade gesagt, ich habe keinen eigenen Podcast, aber das braucht man ja auch nicht. Man kann ja auch zu Leuten hingehen, die Podcasts haben und mit denen reden. Wenn jeder seinen eigenen hätte, wäre ja auch blöd.
Dann hätte niemand mehr Gäste.
Genau. Genau, richtig. Ich glaube, ich habe nachgeguckt, vor ziemlich genau vor einem Jahr zum letzten Mal zusammengesessen. Und das ist die eine Sache, die ich mache. Das war auf dem OER-Festival in Berlin.
Das ist ein Jahr her.
Ja, drei Tage weiter noch oder
echt?
So. Ja, ja.
Das war im Frühjahr? War
29. Februar, 1. März.
Ja. Aber da war doch schon warm, oder nicht? Da waren wir doch draußen in der Sonne.
Ja, ja. Ja,
ja. Ja, also es ist
besser Wetter.
OER 034 gewesen. Das ist aufgezeichnet worden, veröffentlicht worden ist es am 5. Mai. Aber aufgezeichnet worden ist es wesentlich früher.
Achso, du meinst jetzt den OER-Podcast, du bist auf der anderen Spalte.
Ja, ja. Wo ihr in dem grandiosen Bus
genau, gesessen habt. Genau, den Sendebus.
Habt. Genau, richtig. Da haben wir zusammengesessen und das ist das eine Thema, dieses Thema OER. Können wir vielleicht irgendwann später drauf kommen. Und das andere ist diese Frage, wie kriege ich denn diese Schulen in dieses digitale Zeitalter hinein, das mich umtreibt. Und da bin ich relativ viel an Schulen hier in Nordrhein-Westfalen unterwegs und versuche mich da den Leuten so ein bisschen zu helfen. Und das funktioniert mal gut und mal weniger gut.
Ich merke, dass der Guido jetzt gerade wieder an den Geräten rumspielt. Jetzt war ich gerade tierisch laut. Jetzt hat er, wenn ja, du immer den
Entschuldigung,
Richard aber laut machst, wenn er redet.
Richard war halt zu leise.
Genau, war so, ne? Mhm. Okay, jetzt darfst du mich wieder einen Ticken laut drehen.
Ja, mach ich.
Hast du Gaffertape an deinem
Ja, Mikrofon? Das war doch das, was kaputt gegangen ist. Und dann habe ich jetzt alle vier Dinger im Einsatz gehabt vor kurzem, deswegen ist hier auch alles verdreht, ja. So.
Okay, sollen wir noch mal einmal einen Test machen? Test?
Ja.
Oh, das ist jetzt gut.
Ja,
jetzt
ist gut.
Jetzt ist Richard auch da.
Ja. Ja, ja.
Ich war ja bisher immer so auf Lippenlese.
Hallo, Richard. Ich bin der Richard, ich bin jetzt auch da.
Machst du mich jetzt einen Ticken wieder leiser?
Ein Ticken leiser.
Ja, so, weil sonst,
Ja.
Richard hat gerade gesagt, er sei so ein bisschen in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Das ist ja irgendwie,
was ja ganz gut passt, weil wir ja auch in Nordrhein-Westfalen
eher. Ja, das passt, ne? Genau. Wir sind ja in Nordrhein-Westfalen hier. Nein, ich hatte tatsächlich so ein Erlebnis, wo ich gedacht habe, jetzt muss auch irgendwann mal wieder irgendeine Veranstaltung kommen, wo Richard nicht da ist. Es war eine MINT-Tagung.
Mhm. Die war bei dir in Wuppertal.
Ja, gut. Es war aber trotzdem eine deutschlandweite MINT-Tagung. Mhm. Wo du aktiv bist, es war die Medienberater-Geschichte, wo du aktiv bist und für die eine Analyse machst. Und ja dann immer noch so unterschwellig der Versuch, formuliere ich es mal, Netzwerke zu bilden zwischen Schulen. man könnte den Eindruck haben, Duisburg-Uni Essen, Schrägstrich Richard Heinen und digitale Bildung in Nordrhein-Westfalen, das, da kommt man nicht dran vorbei. Also wenn man das eine will, muss man das andere mitnehmen.
Jetzt ist die Frage,
das klingt so nach dem geringeren Übel.
Wie die Zusammensetzung ist. Ich glaube, wenn man mich will, dann muss man Digitalisierung und Schule mitnehmen oder so. Wenn man digitale Schule oder Schule in der Digitalisierung machen will, dann kann man das auch ohne mich. Das geht schon noch. Und,
aber wenn du es machst,
ja,
stehst du natürlich sofort wieder vor der Tür und fragst, wollt ihr euch nicht vernetzen?
Ja, klar.
Genau.
Ja, weil
du für die Vernetzung zuständig bist?
Nee, weil, wie gesagt, also das war so die Fragestellung, unter der man das Ganze macht, ist, glaube ich, schon wichtig. Und ich habe dieses Gegensatzpaar, was ich jetzt gerade schon ein paar Mal so nebenbei gesagt habe, was mir wichtig ist. Wir haben ganz lange drüber geredet, wie kriege ich denn das Digitale in die Schule rein? So. Mhm. Und das ist eigentlich nicht die wirklich wichtige Aufgabe. Die wirklich wichtige Aufgabe ist, wie kriege ich diese Schule, die wir haben, in dieses digitale Zeitalter rein. Und wenn ich mir angucke, wie das geprägt ist, dieses Zeitalter, dann, klar, geht es da auch so ein bisschen um Technik und so, mhm, aber dann geht es auch um andere Arbeitsweisen. Mhm. Und dann geht es eben um Zusammenarbeiten, um Kollaboration, um Vernetzung, mhm, oder sowas. Ne? Also auch wenn ich mir überlege, was für Arbeitsfelder oder was für Arbeitsweisen sind, dass die wahrscheinlich irgendwann mal auf die Kinder, die wir da jetzt gerade in der Schule haben, zukommen, dann ist das eben nicht mehr der Einzelne, wie auch immer, der seine Sachen macht, sondern es sind Leute, die das in Zusammenarbeit machen. Wenn wir denen das nicht in der Schule beibringen, wo denn? Und auf der anderen Seite macht es überhaupt keinen Sinn, dass ich das als Deutschlehrer mache und du das als Geschichtslehrer in derselben Klasse machst, aber wir nicht drüber reden. Mhm. So.
Aber das müssen doch die Kolleginnen untereinander tun, oder nicht?
Ja, einerseits müssen das die Kolleginnen untereinander und in den Schulen tun, mhm, das ist richtig, aber das ist ja auch für die Kollegen ein Lernprozess. Mhm. So, und ich finde, wenn du mit Lehrern zusammenarbeitest und sagst, so, wir wollen da jetzt irgendwas einführen und irgendwas machen oder so, dann hat man manchmal so den Eindruck, die denken, das beschließen wir jetzt und dann machen wir das. So, den ist jedem Lehrer ist von sofort klar, dass ein Schüler, der in die erste Klasse kommt oder in die fünfte Klasse an einer weiterführenden Schule, kein Abitur machen kann, sondern dass das ein langer Lernprozess ist und dass das nur geht, wenn man das in handhabbare Häppchen macht. Und auch so eine Schule, die eine Schule ist, wie eine Schule ist, dahingehend zu verändern, dass Lehrer anders miteinander arbeiten, ist ein Lernprozess und der dauert. Mhm. So, und in diesem Lernprozess habe ich vielleicht am Anfang Leute, die diese Lernaufgabe eher annehmen als andere. Und denen kann ich natürlich auch dadurch helfen, dass ich sie mit anderen an anderen Schulen zusammenbringe. Mhm. Ja, also ich muss nicht der Einzige, ein kleines Grüppchen von Leuten bei mir an der Schule sein, die irgendwie überlegen, wie kann ich die anderen mitnehmen, sondern wenn wir das mit ein paar Leuten mehr machen, kann das helfen.
So, und Entschuldigung, und dieses Vernetzungsding, mhm, das ist deine Hauptaufgabe an der Uni oder was, oder forschst du auch?
Das mit dem Forschen, das ist ja, man denkt immer so, Forschen, das ist so weißer Kittel und Schutzbrille.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
So, sowas. Und bei uns, bei den Bildungsforschern, ist das ja, dass man dann denkt, da kommt irgendwie PISA und die machen dann Tests und oder ICELS, wenn wir bei den Computersachen sind, die machen dann Tests und international und ganz groß und ganz viele und dann werden die ausgewertet und hinterher kommt raus, dass Deutschland mittelmäßig ist. Mhm. So, und das wissen wir alle und dann sagen wir, so what? Hat vielleicht in Teilen auch seinen Wert und wenn man ein bisschen im Detail guckt, stehen da auch spannende Sachen drin. Aber das, was wir machen, nennt mein Chef, der Michael Kerres, Gestaltungsorientierung. Das heißt, wir versuchen quasi so Netzwerk-Settings aufzubauen, mit den Leuten zu reflektieren, was funktioniert nicht, wie müssen wir das anders machen, was müssen wir machen, um quasi eine Stufe weiterzukommen. Und das würden wir auch wissenschaftliches Arbeiten nennen.
Okay.
So, ist aber ein anderer Ansatz.
Also, das klingt für mich jetzt nach Coaching-Agentur.
Ja.
Also wo differenziert man da? Weil das Letzte ist die Beratung einer Schule zur Vernetzung. Da komme ich gleich auch nochmal drauf. Mhm. Aber vor allen Dingen den Schwerpunkt auf Beratung an der Schule zur Vernetzung, Reflexion und gucken, wie man weiterkommt. Das könnte man auch als betriebswirtschaftliches Unternehmen unter Coaching verkaufen.
Ja, praktisch tun wir das ja auch. So, das ist ja also, ich sag mal, dieses Feld, was wir uns da erarbeiten oder in dem wir da arbeiten, das ist nichts, was jetzt irgendwie projektfinanziert wäre oder was die Uni aus sich rausmacht, sondern dass der Teil, der jetzt die Arbeit mit den Schulen betrifft, der wird auch tatsächlich von den Schulen beziehungsweise von den Kommunen bezahlt.
Okay,
also so, das ist eine, aber der Forschungsteil, den wir dann dabei haben und sagen, so dieses Reflektieren, das ist dann der wissenschaftliche Teil. Aber klar, natürlich, das ist
also es wird schon dahinter auch systematisiert und veröffentlicht, sodass man diese Strukturen dann auch unabhängig, also ein Unternehmen würde sowas ja für sich behalten und als Expertise verbuchen. Und hier ist die Wissenschaft sozusagen die Openness, die dahinter steht, eigentlich dann sozusagen das Wissenschaftliche.
Ja, genau, beziehungsweise eine Frage, die uns im Moment umtreibt, das war nach den Sommerferien irgendwie, also das letzte Jahr war ja für dieses Thema, ich sag mal, Bildung und Digitalisierung kein schlechtes, so in der öffentlichen Wahrnehmung, ist so ein bisschen drüber geredet worden und das hat wirklich dazu geführt, dass nach den Sommerferien deutlich mehr Anfragen von Schulen und Kommunen bei mir auf dem Schreibtisch gelandet sind, als ich auch nur irgendwie bedienen könnte oder so, weil letztendlich sind wir dann immer noch ein vergleichsweise kleiner Lehrstuhl und kein wirtschaftliches Unternehmen und wir hatten eigentlich gesagt, so die Netzwerke, die wir gerade haben, zum Ausprobieren, zum Forschen, das reicht uns, haben dann noch zwei dazugenommen, können wir vielleicht gleich noch erzählen, warum. Und was uns jetzt aber tatsächlich als Frage beschäftigt, ist, wie können wir das, was wir da gemacht haben, ist ja letztendlich auch, du hast es jetzt gesagt, Coaching und Agentur und sonst was, könnte man aber auch laufen lassen unter dem Label Lehrerfortbildung. So, nur dass Lehrerfortbildung eben im Moment häufig noch ist, ich habe ein Thema, ich hole mir einen Moderator, der kommt zu mir in die Schule, erklärt mir, wie es geht und ist wieder weg. So, und das ist eben anders. Und unsere Frage ist gerade, wie kann man das, was wir, ich sag mal jetzt exemplarisch mit zwei, drei Händen voll Schulen und ein paar Kommunen ausprobiert und entwickelt haben, wie kann man das anderen Leuten, die in der, ich sag jetzt mal, Lehrerfortbildung, Schulentwicklung unterwegs sind, vermitteln, dass die das auch machen können? Also damit wieder das Wissen offen machen.
Also die Frage, die würde ich jetzt ein Stückchen zurückstellen, welche Erfolgsrezepte, in Anführungsstrichen, gibt es für Schulen auf dem Weg der Transformation, also systemisch Gesamtschulen waren so betrachtet, in das Digitale zu führen, das hast du ja eben gesagt, da würde ich gleich nochmal machen, sondern jetzt eher, ich bin ja selbst an einer Schule gewesen, die in so einem Netzwerk mal mit versucht hat, aktiv zu werden. Richard lächelt. Welche Erfahrungen hat man mit Netzwerken? Also ich habe jetzt einmal die Erfahrung, die war durchwachsen. Und zwar nicht durch die Begleitung, sondern durch ein motivationales Problem, glaube ich, innerhalb dieser Netzwerkgruppe. Das ist aber auch nicht neu. Das hatte ich auch so erwartet, weil ich das von Schick damals an der Uni, Chemie im Kontext, am Hamburg, IFN oder sowas.
IPN.
IPN, genau. Entwickelt worden ist und die Frau Gräsel, wo ich als studentische Hilfskraft war, der war da mit drin und sowas. Das ist letzten Endes immer die gleiche Frage. Implementationsforschung, neue Unterrichtsstrategien in Schulen. Wir müssen, das ist sozusagen die Erkenntnis, die wir seit Jahren haben, kooperieren zwischen Lehrenden, zwischen Kollegen, zwischen den, um es allgemeiner zu machen, systemischen Einheiten. Wie auch immer wir jetzt das System dann groß definieren. Weil nur über Kooperation du in einen Austausch kommst, das ist ja das gleiche Thema, auch was wir dann bei OER nochmal nehmen können und sonst was. Es ist immer eine Frage, das ist immer das gleiche Prinzip. Vernetz dich, kooperiere und du bist erfolgreicher. Faktisch ist gerade eine spannende Situation, weil was dann gerade aus einem Stuhl rauskommt. Faktisch passiert es aber nicht. Das heißt, also offen, also zumindest nicht so, wie man sich das immer im Vorfeld vorstellt. Und dann baut man Beratungsszenarien, so kenne ich das von Schick damals, dass die Schulen eben nicht nur fortgebildet werden, dann ist der weg, sondern begleitet werden. Es gibt Aufbauworkshops, man wird verstärkt die Vernetzung, man sucht teilweise sogar versucht, Entlastungsstunden zu kriegen, damit die Einheiten funktionieren und so weiter und so weiter. Und am Ende versandet es aber trotzdem. Ist das eine Erfahrung, die man macht? Also ist das jetzt nur mein persönlicher Eindruck oder gibt es tatsächlich erfolgreiche Netzwerke, die langfristig auch ohne deine Begleitung weiter funktionieren und die ja für alle Beteiligten ein Gewinn sind? Also es ist klar, irgendwo musst du sowas verkaufen und sowas, aber ist das wirklich so? Gibt es das?
Ob die das schon ohne meine Begleitung tun würden, weiß ich nicht, weil im Moment bin ich in den Netzwerken, die wir gerade hier aufgebaut haben, noch drin. Also die Frage ist noch offen. Wir sind da aber auch nicht am Ziel, so mit dem, was wir da machen. Ich glaube, was wichtig ist und was schwierig ist, ist manchmal so die Denke, wir machen da irgendwie so ein Projekt. Ne? Das heißt, Bring Your Own Device, wir arbeiten jetzt mit Smartphones oder irgendwie anders, Chemie im Kontext.
Fake News.
Ja, und dann ist
Cloud.
Ist ganz schnell eben dieser Projektgedanke da, wir machen so ein Jährchen ein Projekt und dann ist es vorbei, dann kommt das nächste Projekt. Wir aber sagen müssen, ist ja, worum es eigentlich geht, ist ja erstmal grundlegend eine andere Art der Arbeitsweise zu lernen. Und das ist eine Herausforderung für die Leute. Und was du immer wieder hast, und das ist eigentlich das Spannende, wir haben so ein, das haben wir auch irgendwie mal aufgeschrieben, und das haben auch andere Leute früher schon aufgeschrieben, so ein Vier-Stufen-Modell, wie das so mit der Implementation geht. Und das Spannende. Ist das
diese Hype-Kurve?
Nee, Hype-Kurve, sondern zu sagen, also simpel gesagt, ich fange erstmal an, irgendwas zu machen mit den Leuten, die so wollen, das Experimentelle, das Erproben. Und dann systematisiere ich das ein bisschen und sage, jetzt mache ich mal eine Pilotklasse oder irgendwie sowas. Da muss ich gucken, Steuerung ist durch zwei Aspekte gekennzeichnet, wenn man es erreicht. Das eine ist, dass man guckt, wie kriege ich mehr Leute ins Boot? Und das andere ist aber auch, wenn ich mehr Leute ins Boot kriege, tauchen wieder neue Probleme auf. Bei IT zum Beispiel, vielleicht einfach Infrastruktur, die mehr belastet wird. Ne? So, also diese zwei Aspekte. Und irgendwann Integration beschreibt denn das, wenn's wirklich angekommen ist. Ich sage immer, wenn man sagt, so jetzt hör mal da wieder mit auf, schreien an und sagen, das geht nicht, das haben wir immer schon so gemacht. Das ist so. Und aber was, glaube ich, wichtig ist und wo es ganz oft abbricht, ist, dass dieser Schritt von einer Stufe zur nächsten, das Bild mit der Stufe ist schön, weil da geht's rauf und das ist anstrengend. Das heißt, ich habe immer wieder, ich komme an Hürden, um von einer Stufe zur anderen zu kommen und da wird's haarig. Da muss ich gucken, wie ich da dran komme. Und das ist ganz oft der Punkt, wo, glaube ich, solche Projekte auch abreißen und dann wieder neu von vorne anfangen und man sich dann in dieser permanenten Erprobungseinführungsphase bewegt.
Ich habe ja kein Problem, das Bezug nehmend auf kleine Kinder oder sowas, wenn die laufen lernen wollen oder sich irgendwo hochziehen, die fallen hin, gehen wieder hin und probieren das Gleiche. Das heißt also, in uns Menschen ist es durchaus drin, Anstrengungen aufzunehmen, wenn wir wissen, wofür. Ja. Das heißt, es ist ein motivationales Problem. Ist, also mit welcher Motivation gehen Schulen Fragen der Digitalisierung an und mit welcher Motivation gehen sie möglicherweise, nehmen sie dann das Netzwerk in Anspruch? Aber ich glaube, dass die Grundfrage dahinter eine ähnliche ist. Also warum entscheidet eine Schule, dass es jetzt wichtig ist, auf diesem Feld sich zu entwickeln?
Was mittlerweile Schulen haben, man sagt ja irgendwie immer so, dass sich die Schulen so von der Realität entfernen, wenn sie das Digitale nicht machen oder so. Und das, genau, du guckst so ein bisschen irgendwie und so, ist das so und so. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Bewusstsein, das bei vielen Schulen mittlerweile angekommen ist. Ein Schulleiter hat das letztens gesagt, er hat gesagt, wir müssen aufpassen, wenn wir uns nicht bewegen und verändern. Und da geht es nicht nur darum, dass man jetzt Sachen digital macht, sondern auch sagt, wie mache ich eigentlich Unterricht anders? Dann machen wir uns mittelfristig komplett zum Affen.
Richtig. So. Und der gleiche Schulleiter pocht aber auch darauf, 3 Klausurtermine und Arbeitstermine auf jeden Fall einzuhalten, die Klassenstrukturen beizuhalten, den Stundenplan beizuhalten und so weiter. Das heißt, nochmal die Frage, ja, welche Motivation hat ein Schulleiter, also ich hab eine Antwort, ein Gefühl parat, deshalb kann ich das jetzt auch einfach kurz erwähnen und du kannst dann dagegen agieren.
Okay.
Deshalb habe ich gerade dieses Fake News, das hatten wir gestern hier schon mal im Gespräch, das ist noch ein anderer Zusammenhang gerade reingeworfen, das war ein bisschen zusammenhangslos. Gibt es wirklich Schulen, die feststellen, wir sind pädagogisch, wir sind von unserer Legitimation her an einem Punkt in einer Sackgasse, in der wir nicht mehr weiter können und wir müssen das Digitale annehmen? Oder geht es eigentlich vor allen Dingen darum, oh Mann, die Nachbarschule macht jetzt auch was mit iPads. Mhm. Wir müssen unbedingt eine iPad-Schule werden oder bring your own devices, das habe ich jetzt schon 5-mal gehört. Was machen wir hier? Ich lade mir mal jemanden ein, wir müssen da jetzt auch was machen.
Ich glaube, die Situation hatten wir vor 2-3 Jahren noch, die hatten wir vor 4-5 Jahren auf jeden Fall. Das erste Projekt, was wir gemacht haben zum Thema Bring Your Own Device, da war ganz klar eine Schule, die hat das auch offen gesagt, unsere Motivation ist, wir haben bei uns in der Kommune 3 Gymnasien, mittelfristig werden davon maximal 2 übrig bleiben und wir setzen auf diese digitale Karte, um eben eine von diesen Schulen zu sein. Und das Spannende ist, du hast eben erzählt, dass das Netzwerk, was wir zwischen Langenfeld und Wuppertal aufspannen wollten, hat nicht so ganz geklappt. Ich würde sagen, da gab es viele Gründe. Ein Grund ist auch Entfernung. So, also wir machen ganz viele lokale Netzwerke, wo du einfach sagen kannst, wir treffen uns um 1 Uhr und jeder hat Zeit nach mehr oder weniger nach seinem Unterricht. Vielleicht müsste die letzten 2 Stunden irgendwie was freigestellt werden oder so, ein Brötchen zu essen und hinzufahren. So, und Wuppertal, Xanten, für die Leute, die hier nicht aus der Gegend sind, das ist ein Stiefel zu fahren.
Ja.
So, das
bei Aachen. Ach, Aachen war auch noch dabei.
Xanten ist nicht wirklich bei
Aachen. Nee, aber Aachen war auch noch dabei. Wir hatten von Aachen auch irgendjemanden da drin, oder nicht?
Nö.
Wollten wir uns denn nicht mal treffen? Egal, spielt keine Rolle.
Ja, das ist manchmal auch, wenn man in zu vielen Netzwerken ist, dann wird es auch unübersichtlich und dann ist auch nicht
gut. Schneiden das. Ja.
Genau, also das mit dem Weiten ist weg und diese Netzwerke, die wir da gerade machen, ich habe das eben gesagt, die werden von den Kommunen finanziert und da ist eigentlich diese Einsicht, es gibt Kommunen, die sagen, wir finanzieren immer wieder und immer wieder gerne Hardware, aber dann möchten wir auch, dass sie genutzt wird und gucken, wie können wir das unterstützen und wo auch Kommunen mittlerweile hingehen und sagen, wir müssen irgendwas an unserer Bildungslandschaft tun, damit wir für junge Familien attraktiv sind.
Also
und ganz
top-down?
Nein, nicht top-down. Das ist die Motivation der Kommunen, das zu machen, das zu finanzieren und zu ermöglichen. So, und das ist aber auch was glaube ich, in den letzten 2 Jahren auch durch diese öffentliche Diskussion zu dem Thema zugenommen hat, dass die Schulen sagen, das kann eigentlich kein Alleinstellungsmerkmal mehr sein. Und was du eben auch hast, das ist der andere Aspekt, wenn du dir das anguckst, die Schulen, die wir in Duisburg haben, wirklich nun mal so sozial auch schwierige Gegenden und so. Und da sind gerade, wie deiner Schule auch neu gegründete Schulen dabei, Sekundarschulen im Aufbau, Gesamtschulen mit relativ schwierigen Situationen, die haben alle immer so 2 Dependancen und alles nicht ganz einfach und vor allen Dingen eine Klientel, wo du um dieses Thema individuelle Förderung nicht mehr wirklich drum herum kommst, wenn du irgendwas erreichen willst und die merken dann auf einmal, dass denen das wirklich was hilft, wenn die das versuchen digital zu unterstützen. Also das ist schon. Also dann auch funktioniert es, wenn du Schulen hast, die gucken, wie muss ich eigentlich meinen Unterricht anders machen und wie kommt dann das Digitale zurück dazu?
Darf ich einmal dazwischen fragen, wenn ihr immer von den Schulen redet, dann ist das ja so, das ist ja erstmal nur ein Gebäude, aber dahinter muss es ja Akteure geben. Mhm. Wie emergiert eigentlich so eine Entscheidung zu sagen, als Schule, wir möchten uns da an einem Netzwerk beteiligen. Sind das dann am Ende doch wieder Individuen oder sind das sozusagen strategische Entscheidungen, die eine Schule im Kollegium, in welchen Schulversammlungen zusammen mit Eltern und wie auch immer gemeinsam treffen und dann sagen, okay, dann geht man jetzt folgenden Weg und guckt sich um und tut und macht. Also wie würde man das überhaupt anfassen, um sagen wir mal, eine Schule zu bewegen. Mhm.
Das ist eigentlich die einzige, eine der wichtigen Begründungen, warum wir immer noch unter anderem diesen Baustein Bring Your Own Device dabei haben, diese Frage oder diese Einladung, sein eigenes Smartphone, Tablet oder sonst was mitzubringen, um damit zu lernen, weil wir normalerweise, wenn wir in so eine Schule kommen oder wenn du irgendwo hier in die Schule gehst, hast du normalerweise so ein relativ allgemeines Handyverbot, das mittlerweile irgendwie so ein bisschen aufgeweicht wird, weil man vielleicht irgendwo in einem Raum dann doch so die Oberstufe in der Cafeteria, die darf ein bisschen. Und du hast ganz oft eben diese Regelung, wenn die Tür zu ist, was du als Lehrer in der Klasse machst, ist dein Ding. Mhm. Und damit hast du aber eigentlich keine Offenheit für das Thema. Und wenn wir eben anfangen mit Schulen zu arbeiten, nehmen wir dieses Thema Handyordnung, Bring Your Own Device, als Einstieg zu sagen, okay, wir wollen, dass es erstmal grundsätzlich erlaubt ist, was dir als Lehrer immer noch das Recht gibt, die Tür zuzumachen und zu sagen, im Klassenraum bin ich mein eigener Herr und bei mir ist es verboten. Mhm. Aber damit muss sich so eine Schule erstmal damit auseinandersetzen, in welchen Räumen ist es erlaubt, was ist erlaubt, wer darf, ne, welche Sanktionen gibt es und dergleichen. Und damit bist du in diesem ganzen Gremienteil. Mhm. So, und dann, wenn du sagst, warum erlaube ich denn auf einmal Bring Your Own Device, dann eben nicht nur damit die in der Pause daddeln können, sondern damit ich es eben auch besser in den Unterricht integrieren kann. Und dann musst du wirklich eben.
Aber könnte man da nicht immer auch sagen, naja, was ich, wenn ich meine Tür schließe und dann kann ich das doch trotzdem machen?
Ja, aber das hat. Was dann passieren könnte, wäre eben, dass ich sagen würde, ich als Mathelehrer kenne 2, 3 schöne Apps. Ja. Und damit kann ich wunderbar arbeiten und die funktionieren vielleicht sogar noch ohne Internet. Das heißt, ich muss noch nicht mal das WLAN nutzen, was es nicht gibt und auch nicht die mobilen Daten der Kinder. Ich mache einfach meinen Unterricht ein bisschen besser. Mhm. So, wenn ich aber möchte als Schule, und Schulleitung spielt ja eine ganz wichtige Rolle, dass das was ist, was wirklich ins Kollegium trägt, dass es eben für mich als Eltern nicht Zufall ist, ob mein Kind bei dem einen Lehrer ist und so lernt oder bei dem anderen ist und so lernt, dann darf ich es nicht beim einzelnen Lehrer belassen, sondern dann muss ich so, ja, ne, in der ersten Phase, damit sind wir wieder bei den Stufen, dürfen es dann auch wirklich, weiß ich nicht, ein Mathelehrer, 2 Englischlehrer und ein Musiklehrer sein, die viel ausprobieren und die anfangen drüber zu erzählen. Aber das muss ich allein, aber das ist schon wichtig, dass du eigentlich
Ein Prozess anstößt,
also,
der die Schulgremien genau aktiviert.
Genau, also ich sag mal, neben dem, was so die ersten Enthusiasten oder die es immer schon gemacht haben, in so einer ersten Phase im Unterricht machen, ist diese Selbstvergewisserung an der Schule. Was wollen wir denn überhaupt und warum machen wir das? Eigentlich der viel wichtigere Teil. Und wie passt das zu der Art und Weise auch, wie wir eigentlich Unterricht machen und Unterricht machen wollen? Und zu dem werden die Schulen, ne, du hast eben gesagt, top-down. Das ist natürlich so eine Sache, wenn wir sagen, wir wollen lokale Netzwerke haben, dann hast du halt Kommunen, die haben 2, 3 oder 4 weiterführende Schulen.
Ich weiß, top-down ist immer so ein bisschen mit der Kritik versehen. Das muss es nicht sein, ne? Sondern das ist, für mich ist tatsächlich so die Frage dahinter, auch, wie trägt das Kollegium das? Ja, natürlich, das soll, also es wird mit Sicherheit in der jede Kooperation sollte in der Lehrerkonferenz und in der Schulkonferenz bestätigt, /
naja, aber das ist ja
genehmigt.
Eine ja ne Frage, ja, wenn da eine fertige Kooperation auf dem Tisch liegt und man stellt die zur Abstimmung, dann
wird, so, das, ne? Ist genau, das ist nämlich genau das Problem. Das heißt, also diese die Einbeziehung der Gremien bedeutet noch nicht zwangsläufig eine Partizipation.
Und ein Agreement aller Beteiligten.
Zwangsläufig. Das Problem, was ich dahinter halt sehe, ist, dass das immer noch. Also, was wir ja feststellen, du hast es eben gesagt, dass wir im 2016 ein besonderes Jahr hatten. Mhm. Ja, es hat uns nicht nur Trump beschert, sondern die digitalen Medien sind tatsächlich sowas wie Mainstream geworden. Das bedeutet aber auch, dass diejenigen, die bisher digitale Medien irgendwie nach vorne gebracht haben, plötzlich obsolet werden. Erstmal.
Noch nicht.
Nein, nein, ja, jetzt idealistisch gesehen oder strukturell? Ja, ja und nein. Ja und nein. Strukturell gesehen bedeutet das, wenn du bisher einen verrückten Physiklehrer hattest, der unten in seinem Zimmerchen mit Computern und Bring Your Own Device und sonst was gemacht hat. Und plötzlich kommt von Wanka, von ganz oben und von dem KMK und von NRW und sonst was Förderprogramme für Digitales und es wird Bring Your Own Device und Glasfaser und sonst was gemacht. Dann setzt jetzt ein systemischer Prozess ein. Die Schulleitung weiß, dass sie einen Verrückten unten hatte, der das schon seit Jahren macht. Sie kann ihn aber nicht, weil sie ihn bisher ja immer unten in die Ecke gedrängt hat. Das war nett, dass er es da gemacht hat, aber sie kann ihn jetzt nicht hochholen und sagen, und du erzählst mir als Schulleitung jetzt mal, was ich bisher alles nicht gemacht habe. Sondern die Schulleitung sagt, so, jetzt machen wir Bring Your Own Device.
Man holt sich jemand von außen.
Man holt sich die von außen und die Leute, die in den Schulen bisher dafür Agenten waren, also die bisher Agenten des digitalen Wandels waren, werden zu einem Großteil ihres Inhaltes entzogen. Zumindest besteht die Gefahr.
Ja,
weil eben der andere, also der nämlich entscheidet, nicht sich verdächtig machen möchte, dass er mit dem Verrückten tatsächlich, dass er ihm Recht gibt, dass der Verrückte möglicherweise
Recht hatte. Die ganze Zeit.
So.
Klar, du hast natürlich das Problem, wenn du sagst, ich war bei mir.
Es gibt Karriere. Lisa, lass mich den Gedanken kurz. Lisa Rosa hat das letztes gesagt, es hat die Zeit der Karrieristen begonnen. Die bisher die Entrepreneure waren, die bisher vorgegangen waren, die können möglicherweise den Sprung schaffen. In der Regel kommen jetzt aber die bisher in Seilschaften vor allen Dingen gearbeitet haben, die kommen jetzt zum Zug und die adaptieren dieses Thema. Aber die adaptieren vor allen Dingen das Thema. Das heißt, da steht dann auf der Agenda, Bring Your Own Device. Ich kriege Anfragen von Gymnasien auch, die wollen jetzt Bring Your Own Device machen. Mhm. Und ja, die machen auch tatsächlich, da bin ich mir ganz sicher, die fangen jetzt an, Bring Your Own Device zu machen. Das sind Lokomotiven, wenn die das vorne auf dem Wagen stehen haben, dann funktioniert das auch. Mhm. Aber das hat nichts mehr mit dem Bring Your Own Device zu tun, was die es früher bisher immer schon gemacht haben, damit assoziiert haben. Das heißt, es trennt sich.
Da müssen wir jetzt genau gucken.
Ja, genau.
Also da hast du jetzt ganz viele Bilder an die Wand gemalt, die wir uns alle mal genau angucken müssen.
Ich differenziere das jetzt auch nochmal in zwei Sachen. Es trennt sich nämlich was. Wir haben nämlich einmal die Digitalisierung der bisherigen Schule und wir haben die Hoffnung der Digitalisierung, die zu einer Veränderung der Schule führt. Und ich weiß eben nicht, ob selbst mit Kooperationen nicht im Moment, auch mit Bring Your Own Device, die Schule sich vor allen Dingen, die bestehende Schule, so weit digitalisiert, dass sie eben sich nicht mehr in diesem ständigen, wofür ist die eigentlich noch da, befindet, sondern dass sie so gerade okay ist, aber dass das, was als Utopien bisher eigentlich immer mitgedacht worden ist, von denen, die es bisher gemacht haben, wegkommt. Weil das brauchen wir nicht. Und ich glaube, dass das der kritische Punkt ist, an dem wir jetzt stehen. Und Netzwerke, wie können die das retten? Wie kann man diese, also ich halte zum Beispiel das außerschulische Netzwerk des Educamps oder der frühen Twitter-Tage, das ist sozusagen mein Netzwerk, auf das ich mich rekrutiere. Ja. Ist extrem wichtig.
Ja.
Damit meine ich nicht diesen populären Chat, den es bei Twitter im Moment gibt. Der ist zwar auch wichtig, das ist für eine andere Gruppe wieder, aber diese ganz frühen, die befinden sich halt in einem anderen Zustand, in einem anderen Teil dieses Internets, in einer Ecke. Und was ist mit denen? Wie kriegt man die? Über die Educamps, glaube ich, sind die immer mal wieder zusammen, aber sie haben keinerlei Schlagkraft.
Nee, das Problem, also ich glaube schon.
Die haben ein PR-Problem.
Das Problem ist schon, dass du, glaube ich, bei den Educamps nicht mit Systemen gearbeitet hast, sondern du hattest genau diese Situation, dass Leute, die haben ein Thema in ihrer Schule, das sie besetzen und die natürlich in gewisser Weise ein Problem haben, wenn dieses Thema auf einmal Mainstream wird und von allen besetzt wird. Ne? Also ich war bisher bei mir an der Schule der Mensch für die Medien. So, und der Guido hat die Theater-AG gemacht und du bist zu Jung trainiert für Olympia gegangen.
Genau.
So, wenn jetzt alle digital machen, so, und beim Theater auf einmal, weiß ich nicht, hinten die Videoanimation ist und du deinen Unterricht mit Bewegungsanalyse und sonst was machst, dann ist mein Thema weg. Ja.
Eigentlich nicht, nein. Aber
die
ist dein Thema nicht weg.
Die Angst ist da.
Nein, es bezieht sich auch nicht auf diese Person. Dein Thema ist nicht weg. Dein Thema wird nämlich eigentlich von allen gefragt. Aber die anderen gestehen sich nicht ein, dass dein Thema eigentlich das dominante, fachübergreifende Thema ist, was jetzt gesetzt werden muss, sondern
die Frage ist, wie wichtig dir das ist, dass sozusagen du am Ende sagen kannst, ich habe recht gehabt.
Nein, was passiert mit diesen Menschen, Mir ging es tatsächlich, was passiert mit diesen Menschen? Wie werden die eingebunden mit ihrer Expertise? Beziehungsweise, wie sorgt man auch dafür, dass da nicht die ganze Expertise, die aufgebaut ist, im Grunde genommen jetzt nur wegen Eitelkeiten nicht in das System wieder reinläuft.
Aber genau das versuchen wir in den Netzwerken zu machen. Du sagst natürlich, da kommt jetzt einer von außen, in dem Fall ich, so oder die Uni. So.
Ja, das ist ja, glaube ich, gut.
Ja, ja. Aber ich verstehe unsere Aufgabe eben, du hast das eben als Coaching bezeichnet. Ich bin nicht derjenige, der irgendwo hingeht und einem erklärt, was er zu tun hat. Sondern ich habe das gerade gesagt, der erste Schritt für das gesamte System als Schule ist dieser Prozess der Selbstversicherung. Was wollen wir eigentlich mit diesem Digitalen oder so? Also eher so dieses drüber diskutieren und was mir in der ersten Phase eben reicht zu sagen, wenn es da ein paar Leute gibt, die sich dem Thema widmen wollen, und das dürfen auch ruhig diese Leute sein, die immer in der Ecke waren, dann muss ich die aus der Ecke hervorholen und muss denen jetzt quasi einen offiziellen Auftrag geben, das auch zu tun. Das heißt eben wirklich aus diesen Leuten, die weggesperrt wurden, die hinter verschlossenen Türen was machen, zu sagen, das sind die Leute, die vorne weggehen. Und was das Netzwerk tut, ist genau diese Leute zu stützen, die bisher eben in ihren einzelnen Schulen die Verrückten waren. Und den Leute an die Seite zu stellen, wo die auf einmal sehen, ich bin vielleicht bei mir der Einzige in der Geschichtsfachschaft, der so verrückt ist, aber an anderen Schulen gibt es noch andere Verrückte. Und das stärkt die Leute erstmal.
Ja, das und wo Twitter wir des 2017 oder 2016, wann auch immer ihr damit angefangen. Weil Twitter war ja genau so ein Ding, ja, wo die Leute irgendwie dachten, Mensch, es gibt außer mir noch einen anderen,
genau.
Der genauso ist, ja, und der auch genauso behandelt wird von seiner Einrichtung.
Genau, und da kann ich eben auch, also diesen Leuten auch wirklich Räume zu geben, und das sind dann eben in diesen lokalen Netzwerken tatsächlich oft keine virtuellen Räume, sondern Räume, in denen, ne, da kann man mit dem Fahrrad schnell hinfahren, dass das funktioniert, den Räume zum Austausch zu geben, das ist ganz wichtig. Und wir hatten eine Kommune, die immer, wenn wir so Austauschtreffen gemacht haben, gesagt haben, genau das, was du gesagt hast, wir müssen den Leuten ja auch was bieten, und Experten von außen dazu zu holen. Und dann kommt irgendeiner, weiß ich nicht, von einem Verlag, von einem Softwareanbieter, irgendwer hochdekoriertes und erzählt denen was.
Das wollten die gar nicht hören, die wollten sich unterhalten.
Das wollten, ja, also ja. Einfach so ein Beispiel, was schön, das plastisch macht. Du hast jemanden, der kommt 1,5 Stunden und erklärt dir, wie digitale Schulbücher gehen. Und wie man die kaufen kann und wie das System funktioniert und sonst was. Und hat eigentlich keinen interessiert. Zumindest, beziehungsweise andersrum, es war klar, da ist einer, der ein Produkt verkaufen soll und kann, aber keiner, der,
also
der das. Oh, das ist ja wie bei Stefan Raab hier. Das ist ja geil. Ja. Das ist super. Hast du da noch mehr von?
Ja, ja.
Ah, da freue ich mich.
Ich werde mich freuen. Ja.
Genau. Und dann, das war in der einen Kommune und was diese Netzwerkarbeit für mich manchmal anstrengend macht, dass wir die versuchen, auch immer so ein bisschen in den Schulalltag einzuphasen. Das heißt, für solche Treffen ist immer zu bestimmten Zeiten im Jahr Zeit. Ne? Also im Abi ist blöd und sonst was, du musst es gut takten. Das heißt aber für mich, dass ich immer so Blöcke habe, wo ich nur unterwegs bin. Ja. Und so.
Zwischen Sommerferien und Herbstferien.
Ja, da, ja, nee, es gibt, wir kriegen das schon übers ganze Jahr verteilt, aber man muss halt eben immer so ein bisschen gucken. Umrum, Zwischenzeugnisse ist eine gute Zeit. Genau.
Ende Januar,
Anfang Februar, dann umrum Osterferien wieder.
Aber dann, nur kurz danach, weil dann wird es auch schon wieder kritisch.
Dann kommt das Abitur dazwischen, wird schwierig und dann kannst du zum Jahresende nochmal. Also
dann ist keiner mehr dabei.
Ja doch, wenn du irgendwann in einer Regelmäßigkeit bist, funktioniert das schon. Also man muss da ja, was ich aber sagen wollte, selbes Thema, andere Schule, anderes Netzwerk, ein Lehrer, der in so einem Netzwerktreffen eine Viertelstunde so ein digitales Schulbuchportal gezeigt hat, der in einer Viertelstunde erklärt, was das ist, warum das ganz, ganz großer Käse ist und wo die 3 Funktionen sind, die er vorne als Lehrer und die 2 Funktionen, die Schüler zu Hause nutzen können. So, und das war gut. Und
Praxis. Also,
ja, genau. Und einfach zu sagen, diese Leute als Experten erstmal für sich zu stärken, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also
und,
eben,
und vielleicht auch in so einer Haltung von, ich wenn ich in dieses Digitale eintauche, dann bin ich ja normalerweise gewohnt, dass ich mich mit dem abfinde, was mir geliefert wird. Mhm. Da kommt ein Schulbuchverlag und sagt, hier, so funktioniert unsere Software. Aber umgekehrt, als Lehrer hinzugehen und zu sagen, so wie du das gerade eben beschreibst, mit dem viertelstündigen Kurzreferat, ich brauche die und die Funktion. Mhm. Gibt es hier irgendjemanden, der mir das baut? Oder gibt es unter uns jemanden, der das zusammenfriemeln kann? Ja?
Ja, oder der das schon gelöst hat. Wir hatten.
Genau.
Sportlehrer ist ein schwieriges Thema. In den einzelnen Netzwerken hast du am Anfang oft quasi einen Sportlehrer dabei. Und dann darf der auch mal was zeigen und dann sagen alle, ja, danke, ist gut und jetzt geh wieder Ball spielen. Und wir haben vor den Sommerferien eigentlich auch so ein bisschen Barcamp-mäßig organisiert gemacht, wo wir die ganzen Netzwerke mal zusammen hatten. Und auf einmal war da so ein Raum mit 7 Sportlehrern. Die haben überhaupt nicht mehr aufgehört, miteinander zu reden. Also die waren nicht mehr rauszukriegen, weil du genau das passiert ist. Ne? Die hatten, einer hatte eine Idee und hat gesagt, eigentlich müsste man doch mal. Und der andere hat gesagt, ja, hab ich auch schon gemacht. Ja. Und dann sagt der andere, ja, die Idee ist gut, aber ich habe eine bessere App dafür und so. Also das hilft schon. Was aber eine Aufgabe ist, die diese Leute, die bisher in die Ecke gestellt waren, ne, die sind, also entweder haben sie gesagt, ich mache meinen Krams in Physik, das ist total toll, ne, da habe ich irgendwie die Sensoren und Mess und sonst was. Oder die haben auch in der Vergangenheit schon gesagt, ja, aber wir haben ja, weiß ich nicht, die anderen Themen, wie gehen wir denn mit Inklusion um und wie gehen wir mit heterogenen Klassen um und all so ein Krams. Und die werden jetzt aber gefordert und die Aufgabe müssen die auch annehmen, dann zu sagen, wenn sie sagen, okay, das ist gut fürs kooperative Arbeiten, dann muss ich auch auf den anderen Kollegen zugehen und dem das auch beibringen wollen.
Ja, das ist natürlich
so. Also das ist
der nächste Schritt. Als genau. Der Mensch, der in der Ecke sitzt, bin ich ja natürlich jetzt auch von meiner Seite aus nicht bereit, auf alle zuzugehen, weil ja, dann bin ich ganz schnell wieder der Messias oder der Missionar und das will man auch nicht. Also das
genau,
ist so,
also das ist so ein tickliger Prozess.
Aber wir kommen da im Grunde genommen auf das Thema, was wir eben ein bisschen zurückgeschoben haben, raus.
Nee, lass mich ganz kurz noch einen Gedanken an der Stelle, wo da die Netzwerke auch nochmal wichtig sind auch so aus der Erfahrung raus. Wir haben so von der Gestaltung dieser Veranstaltung her am Anfang wirklich diese Enthusiasten zusammenbringen und stärken und das dann aber nach und nach auch öffnen und andere dazu nehmen. Und eine Erfahrung ist, das ist in ein paar Fällen passiert, dass du Kollegen hast, wir fragen ja immer so nach den Verweigerern. Was mache ich mit den Verweigerern? Und die sollen verweigern, das ist mir eigentlich egal. Die wichtige Masse ist eigentlich, oder die wichtige Zielgruppe ist diese Masse in der Mitte. Die, ja.
Skeptisch, aber.
Ja, entweder skeptisch, zurückhaltend, sich nicht trauen, sollen wir, wollen wir, müssen wir.
Na, oder neutral. Also jede Menge Leute, die sagen, ja, kann man ja mal ausprobieren. Ne?
Genau. So, aber das ist die man bewegen kann. Das sind alle die irgendwie so ab 2009 angefangen haben, Smartphones zu kaufen. Ne? Mhm. Also um die Leute geht's eigentlich. Und die Erfahrung zeigt an manchen Stellen, dass diesen Satz, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht genau, wie es geht. Manchmal in einem außerhalb ihrer Schule einfacher sagen können als innerhalb ihrer Schule. So, und wenn du dann gut aufpasst an der Stelle, kannst du die dann mit Leuten zusammenbringen, die wieder in ihrer Schule sind? So, und dann kann da ein Prozess in Gang setzen. Also das ist auch so ein Punkt, wo die Netzwerke wichtig sind. Und du gesagt hast eben, vor den Sommerferien sind dann alle weg. Das ist natürlich dieser Effekt, wenn ich ein Projekt in der Schule mache, dann bin ich sehr in dieser Zyklichkeit drin und irgendwie kann sich kein Lehrer im Juni vorstellen, dass es im September überhaupt noch Schulen gibt oder sowas. Also dass hinter dieser Barriere Sommerferien irgendwas ist oder so. Das, man glaubt das nicht.
Ist das wirklich so? Ich dachte, die arbeiten alle in den Sommerferien.
Ja, wenn sie dann merken, dass es doch weitergeht wahrscheinlich. Aber das ist schon so eine Barriere.
Hey, ja, ja,
und was aber irgendwann in diesen Netzwerken auch passiert ist, dass die Schulen untereinander, wenn es gut läuft, wie gesagt, es gibt auch Beispiele, wo es nicht läuft, können wir auch erzählen, warum das so ist. Wenn es gut läuft, ist da so eine gegenseitige, Vertrauen, Verantwortlichkeit gegeneinander. Ne? Wenn du weißt, okay, wir haben uns auf so einen Jahresplan geeinigt, in der eigenen Schule ist das manchmal schwierig, das am Laufen zu halten, weil tausend andere Sachen dagegen sprechen. Aber wenn du weißt, ich habe mich mit 3 oder 4 Schulen verabredet, wo auch tausend andere Sachen dagegen sprechen, aber wir haben gesagt, dann geht's weiter. Dann guckst du auch, dass du die Kräfte mobilisiert kriegst. Und das funktioniert, wenn so ein paar Basissachen da sind. Also vielleicht ein Beispiel von einem Netzwerk, das explodiert ist, wo man auch sagen muss, man darf das eben auch nicht mit der Brechstange erzwingen oder so. Das, wenn ich eine Schullandschaft in einer Kommune habe, also das ist eine Beispiel, ein Gymnasium, das sehr traditionell ein deutsches Gymnasium war, in vielem, auch vor allen Dingen in der Leitung. 2 Gesamtschulen mit sehr unterschiedlichen Ausrichtungen, die eigentlich diesen ganzen mittleren Bereich an Schülern abgriffen und damit in einer sehr direkten Konkurrenz zueinander standen. Und eine kleine Realschule, die diesen Wandel des Schulsystems, ich sag mal, eigentlich zur Zweigliedrigkeit überlebt hat und noch gute Arbeit machte. Und das, die eigentlich nicht beachtet wurde in dem Ganzen. Und das war keine Konstellation, wo die Leute zueinander gefunden haben. Und dann kann man das auch nicht zwingen.
Nee, so. Einfach.
Ja, ja. Das haben wir dann auch irgendwie nach einem Dreivierteljahr einfach gesagt. Und das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, das mit den Netzwerken, das ist auch nur dann glaubwürdig, wenn man sagt, es gibt Sachen, die müssen gegeben sein. Und wenn die eben nicht gegeben sind, dann kann man es auch bleiben lassen. Mhm. So, und was ich spannend finde, ich habe eben gesagt, eigentlich hören wir auf, neue Kommunen dazu zu nehmen. Wir haben 2 in diesem Schuljahr aber noch dazugenommen. Das eine ist Köln. Es ist einerseits lokalpatriotisch. ich finde es denn cool, wenn ich mal irgendwie mit der KVB zur Arbeit fahren kann. Das ist schön. Das Spannende aber an Köln ist, wie gesagt, wenn wir in einer kleinen Kommune sind, dann sagt die Stadt, Schulen wollt ihr? Ich lade mal ein für nächste Woche Dienstag. Die Schulleiter kommen nächste Woche Dienstag und sagen ja, und dann macht man sich auf den Weg mit allen Schulen. In Köln war das ein bisschen anders. Da haben wir das wirklich allen 300 Kölner Schulen vorgestellt, auf sogenannten Regionalkonferenzen. Da sitzen alle Schulleiter 2-mal im Jahr zusammen, also auf 2 getrennten Konferenzen, linksrheinisch und rechtsrheinisch. Das ist in Köln ganz wichtig. Das ist unglaublich. Ja, es gibt 2 einfach wegen der Größe.
Ja, klar, aber man hat links und rechtsrheinisch.
Aber es ist links und rechtsrheinisch. Okay. Ja, ja, das ist schon, das ist nachvollziehbar. So, also den ganzen Schulleitern vorgestellt und die gesagt haben, ja, das hört sich, also von dieser 10-Minuten-Info, das hört sich spannend an, die haben wir dann nochmal eingeladen. Da waren es dann noch umrum 30 Schulen. Und von denen sind jetzt in dem Netzwerk 16 dabei, die sich dazu entschieden haben. Das heißt, wir haben aus einem relativ großen Pool wirklich die nach reiflicher Überlegung und auch Rückkopplung mit dem Kollegium gesagt haben, ja, das wollen wir machen. Das sind übrigens von den 30 auf die 16, muss man ein bisschen relativieren, weil da waren noch, weiß ich nicht, 8 oder 10 Grundschulen dabei. Und wir in den Netzwerken, die wir im Moment betreuen, eigentlich nur mit weiterführenden Schulen arbeiten. Man könnte das wahrscheinlich oder sollte das wahrscheinlich auch mit Grundschulen machen, aber da ist einfach eine Grenze, die funktioniert nicht.
Nee, ich glaube, du kriegst die Digitalisierung vom Gymnasium im Extremfall jetzt oder Berufskolleg und der Grundschule auf einer ganz abstrakten Ebene überein.
Genau.
Aber auf einer konkreten Unterrichtspraxis.
Na, die haben sich auch in den Netzwerken eigentlich so unterrichtsdidaktisch nicht viel zu erzählen.
Also das heißt, ihr habt die Grundschulen rausgenommen.
Wir haben die Grundschulen rausgenommen und suchen dann noch nach einer anderen Lösung. Wir können auch nicht alles machen. Irgendwann sind auch Kapazitätsgrenzen.
Ich glaube aber, dass die Grundschulen ein extrem spannendes
bieten.
Zumindest Klasse 2 und 3. 1 und 4. Aber 2 und 3 ist hochspannend. Und da sind Lehrende auch, die das nochmal mit einem ganz anderen Ansatz dran
gehen. Naja, ich sage ja immer, und ich habe das auch bei meinen Töchtern erlebt, das kann ja im Ernstfall nichts Schlimmeres für ein Kind geben, als von einer guten Grundschule auf ein gutes deutsches Gymnasium zu kommen, weil einfach das Methodenrepertoire, was die an der Grundschule mitgegeben bekommen, an vielen weiterführenden Schulen
nicht mehr abgerufen wird, ja.
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Und da ist natürlich das Spannende bei den Grundschulen, dass das, was die an methodisch machen, ja genau das ist, wo ich sage, okay, und da kann ich jetzt mit dem Digitalen wunderbar da reingrätschen und das nochmal unterstützen und verstärken. Während ich an mancher weiterführenden Schule sagen muss, wenn ich da erstmal nur das Digitale reinbringe, muss ich diesen methodischen Wechsel und Wandel auch noch machen. Egal. Aber wie gesagt, das ist der Punkt, weshalb wir die da rausgelassen haben. Und ich wollte aber eben drauf raus, eben, dass Gymnasien, Gesamtschulen, verbleibende Haupt- und Realschulen und Berufskollegs, das geht zusammen. Die finden eine gemeinsame Ebene. Das ist dann manchmal so, wenn es bei den Berufskollegs mit den Bildungsgängen wird es manchmal ein bisschen schwieriger im Fachlichen. Aber grundsätzlich funktioniert das zusammen. Und es ist eben auch ein Unterschied zu sagen, ich muss mit allen arbeiten, wo ja auch genauso so ein sozialer Druck irgendwann auf Schulen entsteht. Oder zu sagen, ich kann mit denen arbeiten, die jetzt in einem ersten Schritt mal wollen.
Lass mal ein bisschen konkreter werden. Mhm. Ich würde ganz gerne, weil du das jetzt auch schon mehrfach angesprochen hast, dieses Thema Bring Your Own Device, noch mal ein bisschen vertiefen wollen, weil ich schon glaube, es ist so ein Keil, den man in die Tür schieben kann, der eh schon da ist und der ganz häufig ein Argument dagegen war, also weswegen Schulen gesagt haben, das funktioniert bei uns mit der Digitalisierung nicht. Weil die ja alle die Geräte haben. Also die Schulen selbst müssten ja theoretisch überhaupt nichts mitbringen. Jetzt ist mir Folgendes passiert. Ich war meine Tochter geht auf eine Realschule im Essener Süden. Und da bin ich gefragt worden, ob ich bei so einem Medienprojekt unterstützend helfen kann. Da hatte ich euch auch nochmal mit einer Mail belästigt vor kurzem. Da ging es um Selfies. Also die haben Selfies von sich gemacht und diese Selfies haben sie natürlich mit ihren eigenen Geräten gemacht und im Anschluss daran sollten die mit Animoto zu so einem Imagefilm über sich zusammenschneiden. Und es ging darum, die eigenen Stärken zu erkennen, die sichtbar zu machen, die zu thematisieren. Es ging vor allen Dingen auch darum, das Selfie als so die Macht über das eigene Bild und das zu thematisieren. Das hat auch alles irgendwie ganz, ganz gut geklappt. Der Übergang von das Ding, die Bilder aus diesen Handys rauszukriegen in Animoto rein, das war halt echt schlimm. Jetzt muss man dazu sagen, Animoto selbst funktioniert nicht so, dass wenn du was mit deinem Handy machst, du später über die Cloud einfach am Rechner weiterarbeiten kannst, sondern du musst es halt entweder am Handy oder am Rechner machen. Die Fantasie war, weil da eigene Musik rein sollte, dass sie das halt am PC machten und zwar am schuleigenen PC. Also mussten irgendwie diese Bilder aus, da geht irgendein Handy. Super gemacht, Felix. Es war Felix. Oh Mann, ey. Voll. Du Granate. Du Podcast. Erfahrener Papst. Hast dein Handy angelassen. Ich glaube, es hackt. Ich weiß aber, also. Dann haben die, da mussten ja aus diesen 28 verschiedenen Handygeräten die Fotos erst einmal auf den Rechner kriegen. Und zwar auf schuleigene Rechner. Und das war ziemlich sportlich. Also wir hatten so einen Vormittag Zeit. Die zwei Lehrerinnen waren freigestellt und wir waren im Computerraum.
Darf ich eine Frage stellen? Warum sollte das Animoto sein?
Das gibt's doch nicht.
Das war Guido. Das war Guido.
Du Arsch. So, er hat mich auf FaceTime angerufen. Ich meine, weil mein Handy steht schließlich auf Flugmodus. Warum sollte das Animoto sein? Naja, weil es halt eine schöne, einfache App wäre.
Mal bist du fies.
Jetzt müssen wir noch hier probieren. Ne?
Ja, eine schöne, einfache App ist, um Foto zu Videos zusammen mit ihrer eigenen Musik zu so einem Videoding verschmelzen zu lassen. Wahrscheinlich hätte man es auch mit irgendwas anderem machen können.
Das ist ja letzten Endes ein Online-Tool, wo du keine App installieren musst.
Genau. Dann hatte ich vorher mit dem Informatiklehrer abgeklärt, kann man diese Webseite animoto.com aufrufen? Kann man YouTube aufrufen? Der Lehrer versicherte mir, ja, das geht alles. Können wir an diese USB-Ports? Der Lehrer sagt, das muss ich ausprobieren, das kann ich dir nicht sagen. Und dann hat er sich natürlich nicht zurückgemeldet, wie das dann immer so ist. Ich komme an diese Schule. Die Rechner werden hochgefahren, die Schüler schließen ihre Handys an und die meisten haben halt diese Android-Geräte und dann kann man halt relativ einfach das Android-Gerät wie so ein USB-Massenspeicher verwenden und diese Bilder auslesen, was natürlich nicht ging, weil der USB-Port natürlich nicht zu war. Dann
nicht offen war.
Nicht offen war. Dann war das nächste Problem, irgendwie Animoto ging, also HTML5 und so, war alles überhaupt kein Problem. Aber War auch ein gescheiter Browser drauf, also nicht nur diese Explorer-Kacke von Microsoft, sondern eben richtiger Browser, so wie Firefox. Und dann war sozusagen keine Möglichkeit, aus YouTube die Musik runterzuladen, kann YouTube aufrufen, und das ging dann alles irgendwie. Aber als die Lehrerin irgendwie nach der 6. Stunde, die das alles irgendwie so mitbekam, und ich dann immer so, wir müssen das jetzt so und so machen, und dann gingen die halt mit mir an die Rechner und wir machten das dann zusammen mit den Schülerinnen, aber es war dann auch immer nur so eine 1-zu-1-Betreuung möglich. War irgendwie nur so nach 6 Stunden. Aber wie mache ich das alleine? Und ich sage,
Aber was du jetzt ja eigentlich in großen Teilen beschreibst, ist ja ein wunderbar lehrerzentrierter Unterricht gewesen. So, und wenn ich sage, also warum mache ich Bringer und die Weiß? So. Ich sage immer, wir hatten es immer mit der Wissenschaftlichkeit, und wenn du dann guckst, was bringen denn digitale Medien zum Lernen? Du kannst ja für alles irgendeine Studie als Beleg finden.
Ja.
Ne, wenn du zu viel Computer hast, dann lernen die schlechter. Wenn du genau richtig viel machst, vielleicht ein bisschen besser. Aber vor allen Dingen die einen mehr Deutsch oder die Muttersprache in Mathe. So, ne? Also du findest für alles irgendwas. Aber Wo sich Leute schon relativ einig sind, wenn du über viele Studien guckst, ist zu sagen, ich komme mit diesem Computerraum, das bringt mir nichts, sondern ich muss das da haben, wo Lernen passiert, und ich muss Geräte haben, die am Ende in Schülerhand sind, dass der Schüler entscheidet, was und wie er damit macht. Und diese Situation, die du gerade beschreibst, haben wir auch mal in einer Projektschule genauso gehabt. Da wollte ein Lehrer wollte podcasten und hat sich einen Heidenaufwand gemacht, wie er seinen Schülern Audacity beibringt, und genau diese Barriere, wie komme ich von dieser freien Infrastruktur in die schulische, genau diese Probleme, die du gerade beschrieben hast, sind da alle aufgetaucht, und er hat irgendwann entnervt aufgegeben, und dieselbe Klasse, derselbe Lehrer, nein, ein anderer Lehrer, dieselbe Klasse, anderes Fach, anderer Lehrer, hat auch gesagt, okay, pass auf, ihr habt bestimmte Themen und die sollen multimedial aufbereitet werden. Wie? Können wir gucken.
Ja.
So, und da ist der Podcast dann auch entstanden mit einer anderen Software, da war ein Schüler dabei, der gesagt, weißt du, ich habe eine Band, wir machen das so und so. Da sind irgendwelche Schüler hatten eine so eine Stop-Motion-App, haben dann einen Trickfilm mitgemacht. Eine andere Gruppe hatte jetzt keinen, der irgendwie wirklich Expertenwissen in IT hatte. Die können ja nicht alle alles. Und die haben einfach einen Film gedreht, einen Kurzfilm, und den haben die so oft gedreht, bis der in einem Take funktioniert hat. So, aber das Ergebnis war inhaltlich auch in Ordnung. Und eine Gruppe hat gesagt, wir haben ein interaktives Lernplakat gemacht. So, also Papier mit so Klappdingern, wo man dann gucken konnte, ne, Frage und dann Antworten, so ein Kram. Ja. Was ja auch, ne, wenn wir über Medienkompetenz reden, auch zu sagen, nee, das ist jetzt das, wie ich es machen kann. Und ich glaube, das gehört zu diesem Bring Your Own Device letztendlich auch dazu, nicht zu sagen, ich habe die App, mit der es geht. Stimmt auch nicht immer. So, ne? Also wenn ich
jetzt zum Beispiel als Lehrer so ein bisschen ein Veto einlegen, weil unter den gegebenen Bedingungen eine gewisse Standardisierung da sein muss.
Ja.
Also wir kommen jetzt in die Diskussion rund um Bring Your Own Device dann
halt. Ja, aber was du
da. Ja, aber das wollen wir doch gerade.
Aber was du, Standardisierung ja, aber was du auch hast, ist, dass, also klar, einerseits muss ich mich irgendwann als Mathefachschaft dafür entscheiden, ob ich jetzt die eine oder die andere App mache, damit es nicht durcheinander geht, damit es so, klar, da macht Standardisierung Sinn. Das heißt aber auch, dass wir uns als Mathefachschaft einerseits angeguckt haben, was können die Apps inhaltlich und wie passen die zu der Infrastruktur, mit der wir da leben. Wenn ich sage, wir sind eine Schule, die alle Kinder mit iPads ausstattet, muss ich nur in die eine Welt gucken. Wenn ich, sage ich mal, Bringer und Device, muss ich Systeme haben oder Apps haben, die übergreifend.
Also,
und bei den anderen Sachen ist es, darf das und muss das auch ein Aushandelsprozess sein. Wenn du als Lehrer sagst, ich mache das jetzt mit Audacity, weil ich finde das gut, das ist so Open Source und das habe ich schon 1998 kennengelernt und das haben die auch super weiterentwickelt, dann ist das der falsche Ansatz, sondern du hast, glaube ich, auch, wenn Klassen das kontinuierlich machen, so ein Standardisierungsprozess. Aber der muss quasi sich entwickeln können und nicht vorgegeben sein.
Also ich, ja und nein. Ja, mhm. Der muss sich entwickeln können, aber der muss irgendwann vorgegeben sein. Mhm. So würde ich das schon formulieren. Also das Problem, glaube ich, was wir mit Bring Your Own Device haben, und das ist wahrscheinlich eine Struktur, in die du halt da reingelaufen bist. Wir haben vor ein paar Jahren von Bring Your Own Device als Konzept gesprochen. So im Sinne von, irgendwann werden die Kinder Smartphones in der Hand haben, die schnell genug sind, um alles zu machen. Wir stellen heute fest, die Kinder haben alle Smartphones in der Hand. Aber deshalb kann man noch nicht alles machen, was wir uns immer so vorgestellt haben. Sondern was wir im Moment total komplikationslos machen können, ist eine Internetrecherche. Ja. Was wir im Moment noch nicht problemlos machen können, ist das Zusammentragen und das Präsentieren, das Zusammenschneiden, das übergreifende Arbeiten. Aber die Präsentation, also nicht die Präsentation, die Recherche und meinetwegen sogar das Zusammenfassen der Recherche in dem Etherpad, das funktioniert problemlos mit allen zur Verfügung stehenden Geräten. Wo wir jetzt dran gehen müssen, im Grunde genommen in dem nächsten Schritt bei diesem Bring Your Own Device, ist, dass wir tatsächlich zu einer Art Standardisierung kommen, damit die Eltern, die ihren Kindern eh ab einem gewissen Alter, was zu unterschiedlichen sozialen Milieus unterschiedlich spät oder früh ist, ein Gerät holen und auch sich auch verändert, aber zumindest eine Orientierung haben, was gebraucht wird in der Schule. Die Kinder kriegen alle einen Laptop oder ein Tablet innerhalb ihrer Teenie-Zeit. Ich sag mal bis 12, 15 Jahre. Welchen Standard sollte dieses Gerät genügen? Damit rede ich nicht vom System, aber es gibt ein paar Dinge, die sozusagen jetzt eigentlich schon auf der Hand liegen, die einfach da sein müssen. Das Ding muss WLAN haben.
Das dürfte jetzt schwierig sein, eins
also zu finden. Aber trotzdem ist es auch wichtig. Es muss WLAN haben. Es muss mindestens 10 Zoll haben. Das ist zumindest so eine Grenze, die auch in den Staaten schon im Edu-Bereich, damit es als Gerät wirklich dient und genutzt werden kann, das kann ich verstehen. Also unter einem iPad Mini, also wenn die mit dem Phablet ankommen, ist das zwar nett, aber du kannst letzten Endes nicht damit arbeiten. Also 10 Zoll ist schon sehr angenehm, um es als wirklich Arbeitsgerät in der Schule nutzen zu können. Und es sollte PDF und Doc beispielsweise oder RTF oder TXT oder was auch immer noch, aber am besten wahrscheinlich Doc produzieren können. Auch alles machbar, aber wenn man so eine Checkliste hat, die man abarbeiten kann, dann kann ich auch in der Klasse mit einer großen Wahrscheinlichkeit sagen, damit ist das und das und das möglich. Also die Unterschiedlichkeit der Geräte, die da eben existierte bei dir und das Einsammeln schon schwierig gemacht hat. Und das Problem zum Beispiel, dass die keinen Account wahrscheinlich hatten, um sich eine App zu installieren. Wir hatten doch hier auch schon mal diese App, die man zwischen Android und Mac Dateien hin und her schicken konnte. Darüber hätte man das ja auch sammeln können. Ja. Aber dafür hätten sie sich erstmal eine App installieren müssen. Das heißt, es muss auch klar sein, das Kind muss
einen
Account haben.
Ja,
aber oder die Eltern müssen das vorher wissen und am Tag vorher installieren. Oder oder das Gerät muss tatsächlich in der Schule in einem MDM eingebunden sein. Das ist ja da nicht exklusiv, aber zumindest auch, sodass über die Schule Software auf dem Gerät für die Dauer der Schulzeit installiert werden kann. In diese Richtung müssen wir denken, weil wenn wir das nicht tun, werden wir immer das Problem haben, dass da 28 Schüler mit 28 Geräten sitzen und wo mindestens ein Drittel damit nicht zurechtkommt.
Ein Aspekt, den ich eben noch nicht hatte, war natürlich bei dem, was Herr Guido gemacht hat, dass die Lehrerin gesagt hat, ich mache was mit Selfies, dann muss ich auch was mit Medien machen, dann hole ich mir einen, der mal was mit Medien macht. Ne? Das heißt, du bist als irgendwie so ein Alien in die Schule eingeflogen.
Ja,
so, und dass das nicht zusammenpasst, ist ja klar. Und ich sag mal, diese Hürde, bestimmte Sachen sind nicht freigeschaltet, ja, klar, das passiert am Anfang. So, und ich weiß noch, dieses erste Bring Your Own Device Projekt, da war auch die Frage, wie kommen die Kinder ins WLAN, und da ging es entweder offen oder sicher, wenn offen, dann nicht sicher und oder umgekehrt, so, ne, und dann hat die eine Schule gesagt, dann mach mal sicher, und dann ging kein YouTube und dann ging gar nichts, so, aber das sind ja Sachen, die müssen sich entwickeln und die entwickeln sich halt nicht oder die werden nicht entwickelt, nur weil einmal der Guido an der Schule vorbeikommt, sondern das ist ein Prozess. Ich gebe dir so ein bisschen recht, was du gerade gesagt hast, wenn ich ein Arbeitsgerät haben will, das ich dauerhaft wirklich als vollwertiges Arbeitsgerät nutze, ist wahrscheinlich ein Smartphone nicht ganz das Richtige. So. Und, aber auch das sind tatsächlich Standards, die sich entwickeln.
Genau,
das müssen. Heißt, das und, ist aber auch das, Schritt, das, das ist,
stehen wir
aber
jetzt
auch,
bevor.
Genau, also das ist auch so ein Ding, wo ich sagen muss, okay, das ist nicht was ich eben gesagt habe. Wir wissen als Schule, vom fünften Schuljahr bis zum Abi dauert es im Moment irgendwas zwischen 8 und 9 Jahre, perspektivisch irgendwas zwischen 7 und 10. Und
9. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die Volksinitiative, ne?
Oh, jetzt habe ich ein Fass aufgemacht. Ja, ne?
Können wir noch machen.
Aber eben sich auch klar zu machen, auch sowas in Schulen zu entwickeln, braucht auch seine Zeit. Und ich glaube, im Moment, wenn die Schule anfängt, ist diese Vielfalt völlig in Ordnung, so zu gucken. Und auch zu sagen, es ist aber eben auch bitte nicht die gesamte technische Lösung. Wenn ich sage, wir arbeiten ab sofort nur noch mit Bring Your Own Device, mit dem Kram, den die Kinder mitbringen, komme ich bei manchen Sachen natürlich an die Grenze. Die Infrastruktur, in der ich denken muss, ist eigentlich das Smartphone, das die Kinder mit nach Hause bringen, irgendeinen Rechner, den die zu Hause haben, wo die Sachen, wenn es Hausaufgaben gibt und ich davon ausgehe, dass sie zu Hause weiterarbeiten, mit den Sachen weiterarbeiten können, und irgendwelche Rechner, die ich mobil auch mit in die Klasse nehmen kann. Das muss dann aber eben eventuell auch nicht mehr so sein, dass ich 30 Rechner für 30 Kinder brauche, sondern ein paar weniger.
Ja, ja.
So, ne, also, und dieses Gesamtding sich irgendwie anzugucken, ist glaube ich, wichtig. Und auch da am Anfang wieder zu sagen, wenn ich nur mal diese Offenheit mache, zu sagen, ihr seid eingeladen, es mitzubringen und wir gucken, wie können wir es zum Lernen nutzen.
Sag mal,
da können sich Sachen entwickeln.
Du, gibt es in deinen Netzwerken Schulen, wo Schüler morgens ihr Laptop in den Rucksack packen und damit zur Schule gehen?
Ja, es gibt Schulen, die eben diese klassischen Laptop-Klassen haben, ne, die sich darauf verständigt haben.
Ja.
Es gibt Schulen, die haben irgendwann mal gesagt, wir machen eine Laptop-Klasse.
Ja.
Und die irgendwann, und das ist genau das, was du gesagt hast, was da passiert ist, die haben eine Laptop-Klasse gemacht. So, ab der 7 für teuer Geld mussten die Eltern dann haben einen Laptop gekauft. Und nachdem die das ein paar Jahre gemacht haben, haben dann irgendwann die Schüler in den anderen Klassen gesagt, wir bringen unsere jetzt einfach auch mit. Und nach einer Weile, und dann war das für die Lehrer auch okay, weil das an der Schule so lange etabliert war, dass das ja, okay, eigentlich alle Lehrer da auch mit umgehen konnten. Und dann hat im nächsten Schritt die Schule gesagt, Moment, genau das, was du gerade gesagt hast. Wir müssen gucken, dass diese Geräte angeschafft werden. Wir müssen den Eltern das mit dem Leasing erklären. Wir müssen die irgendwie in ein schulisches Netzwerk einbinden. Das heißt, diese ehemaligen Pilotklassen waren ein riesen Overhead, Aufwand bis dort hinaus. Und in den anderen Klassen lief genau dasselbe. Nur dass
ohne
die Kinder,
den Overhead.
Nur den Overhead. Und die haben dann genau das, was du gesagt hast, für sich Standards festgelegt. Irgendwer hat das auch mal in die Diskussion gebracht, dass Frau Wanker oder das Schulministerium diese Standards setzen müsste. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, das kann es eigentlich.
Das ist gefährlich.
Das ist gefährlich.
Dann sitzt die Industrie wieder da und sagt so, jetzt kommen dann Sachen auch die Schulen, ja, dann produziert uns das Gerät, dann wollen wir das haben. Das ist ja die Diskussion, die wir jetzt auch wieder bei der VODV 1 und 2 haben, dass die Lehrer sagen, Verordnung für die Datenverarbeitung an Schulen ist ein Hell of Crap. Ist ja auch egal, ist furchtbar. auf jeden Fall.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es auch
notwendig.
Gut, dass es mal gemacht wird.
Ja, aber
so, hätte vor 10 Jahren passieren können.
Nicht jetzt.
Ja, okay. Der Mann kriegt gerade Schnappatmung.
Die Forderung von in pädagogischen Kreisen, gefördert durch die Schulbuchverlage, gefördert durch andere, wie die Digitalisierung am liebsten nicht drin hätten. Die Schüler brauchen ein standardisiertes Gerät. Mhm. Das wollte ich mit meiner Forderung nicht sagen. Und das ist das, was nämlich dann ruckzuck, wenn das Ministerium sagen würde, stell dir mal vor, es gäbe beim Ministerium eine Arbeitsgruppe, die festlegen würde, welche technischen Voraussetzungen für einen Schüler-Laptop, ein Bring Your Own Device nötig wären. Ja. Ich würde Apple sagen, ihr seid so bräsig, dass ihr da nicht 20 Lobbyisten vor die Tür stellt, damit die da schön lobbyieren. Mhm. Das gleiche würde ich Microsoft sagen und Samsung und allen anderen. Das heißt, wenn das Ministerium das macht, ist das viel zu wirksam, das auf der Ebene zu machen, ohne dass es vom Lobbyismus vollkommen ertränkt wird. Wenn die einzelne Schule das macht, ist das eine pragmatische Lösung. Und wenn hinterher man feststellt, dass alle Schulen die ähnliche Lösung haben, die nämlich auf 10 Zoll Dock sowas auslaufen wird und WLAN, aber das ist eh klar. Am besten noch LTE mit drin, aber das ist schon wieder eine nächste Frage. Aber das wird es sein. Dann kann man irgendwann sagen, das ist sozusagen, also wir geben jetzt die Empfehlung, die eh überall praktiziert wird, genau, einfach nochmal vom Ministerium raus. Aber wenn sie das jetzt setzen würden, würde Apple da stehen und iOS plädieren, Microsoft würde das andere machen und die würden nie auf einen grünen Zweig kommen. Und am Ende würde da stehen, dass irgendein Hersteller sich hinsetzen muss und das Ding produzieren und dann kommen Lehrerverbände, die wieder fordern und jetzt sollen das für die Schüler bitte auch alle angeschafft werden. Die 5 Milliarden oder die 2 Milliarden von Wanker, die sind doch dafür super und gute Schule auf, wir kaufen jetzt alle Geräte. Ja, das klar, ist nicht die Lösung.
Nein. Ja, ja. Ja, und vor allen Dingen ist, kannst du sowas nicht, es gibt ja irgendwie dieses, ne, wir setzen einen Standard, ne, oder alle Standards, die es gibt, die gefallen uns nicht, da machen wir unseren eigenen, was natürlich Quatsch ist. In dem Fall würde ich aber auch sagen, wenn es um diese Standards für die Geräte geht, das kann kein Standard sein, der gesetzt ist. Nee, sondern ich brauche eine Dynamik und das muss sich verändern. Vor 4, 5 Jahren haben Schulen gesagt, an so einem Gerät muss zwingend eine Tastatur sein. Ist auch nicht mehr unbedingt so.
Nee, aber die Forderungen gibt es immer noch.
Ja, die Forderungen gibt es immer noch und dann gibt es irgendwie Schüler mit Tablets, die einen angucken und die Frage nicht verstehen. So, das heißt, das muss was Dynamisches sein und das kriegst du letztendlich nicht von oben gesteuert, weil wenn du eine Kommission einsetzt, die Gerätestandards, ja, sagt, die du brauchst, die ihren Standard fertig haben, gibt es das Gerät nicht mehr.
Genau.
So, also und von daher, nein, das muss sich von unten entwickeln, aber eben, wie gesagt, ich glaube, der Einstieg mit möglichst viel Freiheit und das, was du gesagt hast, auch in den Schulen, darf sich dann irgendwie was rauskristallisieren, was funktioniert. Aber auch am Anfang zu sagen, ich muss auch mit diesen kleinen Geräten anfangen, weil alleine zu sagen, ich akzeptiere mal, dass die Leute im Internet recherchieren oder dass die eben nicht mehr das gedruckte Wörterbuch nehmen, sondern die App dabei haben. All das sind ja Sachen, die im ganz Kleinen anfangen, Sachen zu verändern. Und auf der anderen Seite brauche ich ja auch eine Vielfalt, weil wenn du sagst, ich brauche eine Tastatur und ich brauche mindestens 10 Zoll, dann hast du auf einmal ein Gerät, das nicht mehr zwangsläufig als Audio, als Videokamera und als Audioaufnahmegerät so gut einzusetzen ist, wie ein Smartphone mit einem kleinen, ja, ja, Display oder so. Also auch die Vielfalt ist da auch wieder wichtig, ne? Also von daher.
Trojaner, Einfallstor in digitale Schule. Du sagtest, naja, so ein erster Baustein ist bei uns immer Bring Your Own Device. Diese Frage muss geklärt sein. Da müssen die, so eine Handyverordnung, ja, da müssen die Schulen, kommen die am besten ins Gespräch und können so ein gemeinsames Agreement verabschieden. Ja. Du sagst, auch in unserem gemeinsamen Gespräch in den letzten Wochen, eigentlich brauchen die erstmal ein Netz. Eigentlich ist sozusagen der allererste Schritt gar nicht so sehr, sondern.
Ich weiß, da sind Richard und ich uns auch nicht immer einig gewesen bei der Frage Pädagogik oder Technik.
Ja. Was?
Er hat gesagt, Netz und Netz ist.
Netz ist, da muss ein Glasfaser sein.
Hardware. Ja, genau, und das habe ich jetzt aber mit Pädagogik und Technik nicht zusammengekriegt.
Nee, weil die technische Ausstattung. Also, ja. Die Frage, was muss zuerst geklärt sein?
Ja. Und wie weit ist die technische Ausstattung?
Faktisch oder perspektivisch?
Ja, erstmal faktisch und dann lass uns positiv sterben.
Nee, wir werden nicht sterben. Wir werden frei fliegen und atmen können. habe ich das noch nicht hier erzählt?
Nee, also du hast es immer auf den Termin mit Richard verschieben wollen.
Ich?
Ja.
Das hältst du jetzt doch nur so.
Der ehrlich gesagt schon länger in Planung ist.
Wir haben in Wuppertal eine Analyse gemacht und Mikus hat ja auch NRW-weit eine Analyse gemacht. Die Daten sind noch in der Endbearbeitung.
Wer?
Mikus ist ein Unternehmen aus Düsseldorf, Köln, ich weiß es gerade gar nicht. Die zumindest im Auftrag der Städte und des Landes so eine Landkarte machen über die Breitbandversorgung der Schulen. Und wir haben das in Wuppertal gemacht. Wir hatten von den über 100 Schulen, die wir haben, waren es, glaube ich, knappe Handvoll die eigenverantwortlichen schnelleren Anschluss geholt haben. Die alle anderen saßen eben auf ihren ein oder zwei, ab 1000 Schülern darf man auch zwei 16.000er Anschlüssen der Telekom, die im Rahmen von gute Schule von Schulen ans Netz den Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Mhm. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie die Schulen angebunden sind, können wir also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen 16.000er und wenn es eine größere Schule ist, zweimal 16.000er, aber ohne Load Balancer, das heißt also in der Regel ist das ein 16.000er Anschluss und der andere 16.000er liegt in der Orga für einen Stundenplan, weil nämlich die sonst auch
keinen haben. So. Weil die kein Netz haben.
So. Genau, beziehungsweise übers Verwaltungsnetz und das ist aber auch immer schwierig, wenn man dann irgendwie mal eben frei kommunizieren möchte. Mhm. Das heißt, faktisch 16.000er DSL, wenn man das mal teilt durch die Schülerzahlen, kommen wir auf Breitband, also als auf Bandbreiten, die jedem Schüler theoretisch zur Verfügung stehen, die sind weit unter Edge, also das ist eigentlich kein Internet. Kann man ja machen, ne? 1000 Schüler, 16.000 DSL.
Ja, ja, wobei das durch. Super ist, wenn ich kein Internet in der Schule brauche, dann reicht das nicht aus.
Ja, klar, das ist ausreichend. Aber so, und die Frage ist, wo geht es jetzt hin? Wir haben jetzt mit Gute Schule 2020 ein Förderprogramm in Nordrhein-Westfalen, was 2 Milliarden in den nächsten vier Jahren übers Land verteilt, aber nicht nach Förderanträgen, sondern kontingentiert. Das heißt also, jede Kommune hat nach einem Schlüssel von diesen 2 Milliarden eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Finanzstarke Kommunen ein bisschen weniger, finanzschwache Kommunen ein bisschen mehr Volumen von diesem Gesamtpaket. Mhm. Und das Geld soll für gute Schule ausgegeben werden.
Mhm. Und warum kommt man bei gute Schule auf die Idee, Glasfaser zu kaufen?
Weil genau das. Und das ist das tatsächlich Spannende, was eben 2016 einfach stattgefunden hat. Mhm. Die Notwendigkeit der Digitalisierung ist im Mainstream angekommen. Wenn man sich, und das muss ich tatsächlich sagen, die ministerialen Mitglieder auf verschiedenen Veranstaltungen reden hört, hat man das Gefühl, das sind, also vor 10 Jahren, nicht mal, vor 5 Jahren, wären die auf Edu-Camps als die absoluten Hardcore-Nerds durchgegangen. Das sind heute Sprachregelungen, die werden ganz, ganz oben in dem Ministerium getroffen, wie beispielsweise vor Schulvertretern aus ganz Nordrhein-Westfalen. Glauben Sie denn allen Ernstes, dass wir in 10 Jahren noch mit 45 Minuten Unterricht arbeiten und jahrgangsgetrennten Klassen? Und du sitzt da und denkst so,
10 Jahren!
Ja, wenn wir von Breitband reden, dann reden wir von Glasfaseranbindung an die Schulen und wir müssen die Schulen digitalisieren. Das heißt, die Agenda, und das müssen wir tatsächlich realisieren, von den Nerds, die in der Ecke waren, die dieses Thema überhaupt virulent gemacht haben, die wir eben so ein bisschen diskreditiert hatten, ist dieses Thema durch Kanäle, die nicht überall mitbekommen, die nicht alle mitbekommen haben, ganz nach oben ins Ministerium gekommen. Jetzt haben wir natürlich auch Wahl. Aber offensichtlich ist es ein Thema, was extrem wichtig ist.
Ah, das war ja
und da oben explodiert das Thema und deshalb gibt es eben auch gute Schule und da sind explizit die Glasfaseranbindung von Schulen, wird da drin genannt. Also es geht um die Breitbandanbindung in Klammern Glasfaser. Das heißt, Glasfaser ist explizit genannt.
Aber du musst dir jetzt, was letztes Jahr passiert ist, ne? Ist ja nicht nur Gute Schule 2020, sondern davor gab es ja dieses, wie das in Nordrhein-Westfalen genannt worden ist, Bildung 4.0, Lernen im digitalen Wandel.
Das war die Diskussion.
So, das war die Diskussion.
Genau.
So, und was denen da in Düsseldorf, glaube ich, irgendwann im Laufe dieses Prozesses bewusst geworden ist, dieser Prozess ist ja mit vielen Ministerien gelaufen und es ging um Familie und es ging um Hochschule und sonst was. Und wenn man genau hinguckt, glaube ich, geht es ganz stark um Schule. So, weil die Leute wissen, ja. Wenn sich, da muss ich vor allen Dingen was tun. Und ich glaube, Gute Schule 2020 ist der Beleg dafür, dass das, was in diesem Leitbild drin steht, von irgendjemandem auch ernst gemeint wird.
Ja, wobei ich glaube, dass das parallele Entwicklung war. Ich glaube nicht, dass das Gute Schule 2020 Programm erst nach dem Leitbild Entwicklung gemacht hat, weil das Leitbild läuft jetzt ja immer noch und Gute Schule war schon vorher angekündigt.
Nee. Also wenn man genau guckt, 2015 im Herbst sind die Leitbilddiskussionen losgegangen. Und irgendwann im Frühjahr 2016 ist Gute Schule auf den Weg gekommen.
Das also ist natürlich gestartet, ja, genau, aber das ist genau. nicht sozusagen, dass man aus der Leitbilddiskussion festgestellt hat, ach, jetzt müssen wir, weil dann wäre dieses ganze Förderprogramm noch deutlich mehr ins Digitale reingegangen. Also das Digitale ist
ja,
Nee, das ist wichtig. Das Problem ist, dass diese ganze gute Schule 2020-Geschichte, glaube ich, eher ein Investitionsprogramm ist, was die eklatanten Baumängel an den Schulen beseitigen sollte im Wahljahr und dass das Digitale sozusagen etwas ist, was damit reingekommen ist. Aber dieses Programm hätte es auch ohne das Digitale gegeben. Die Kommunen können das Geld für Schulneubauten verwenden, ohne nur einen Penny für irgendetwas Richtung die digitale Infrastruktur zu verwenden. Wenn es gewollt wäre, dass man wirklich die digitale Infrastruktur anpackt, dann hätte man das in den Gesetzentwurf auch so reinschreiben können, dass ein Kontingent davon von 2-10% mindestens für Infrastrukturmaßnahmen genutzt werden soll.
Die Kommunen, die ich im Blick habe, das sind nicht alle. Da sind ganz viele dabei, die einen erheblichen Teil ins Digitale stecken, weil die auch sagen, vieles andere müssen wir anders machen. Es gibt Kommunen, die gesagt haben, so ein Scheiß, wir haben gerade ganz, ganz viel in, gerade die mit den Einzelnen, mit denen wir auch arbeiten, die haben gerade das Digitale selber versucht auf die Reihe zu kriegen.
Wie viele von den Kommunen, die einen wie die anderen, haben Glasfaser?
Wie viele weiß ich nicht. Ja, aber gerade Glasfaser ist natürlich ein Problem. Ja.
Genau, aber da müssen wir hin, weil wenn wir das nicht tun, dann.
Aber ich glaube, du kannst im Moment, wenn du dir die Schulen anguckst, gerade ist nicht nur im Ruhrgebiet, überall, hast du Schulbauten, die willst du nicht wirklich sehen.
Nein.
So, und von daher glaube ich, kannst du kein 2-Milliarden-Programm auflegen und nicht sagen, da darf auch irgendwas in die Bausanierung gehen. Aber ich glaube,
das ist der Hauptteil.
Ich glaube aber, das ist jetzt Spekulation, dass schon für dieser Prozess zum Leitbild und Gute Schule 2020 ganz eng miteinander gekoppelt sind. Und ich glaube, dass es auch an ganz vielen Stellen genauso funktioniert und gut, aber ich glaube, das kriegen wir hier nicht raus.
Nee, ich glaube, dass die sogar eine ungute Verquickung ist. Weil
man sich jetzt entscheiden muss.
Nee, weil das Problem ist, also ich sehe in Gute Schule 2020 ein Investitionsprogramm, was vor allen Dingen Investitionen langfristige Investitionen sichern sein soll. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir das jetzt sozusagen alle 2 Jahre oder alle 4 Jahre wieder so ein 2-Milliarden-Programm kriegen. Glaube ich nicht, weil dann müsste man das auch andeuten, damit irgendwo so eine Sicherheit ist. Sondern ich glaube, dass das jetzt ein Investitionsprogramm ist, was im Rahmen, und das ist sozusagen das, wo ich jetzt den Einblick habe, der Breitbandförderung vom Bund und der Co-Förderung vom Land und der Förderung vom Land der Breitbandkoordinatoren, die im Moment überall gestellt werden. Das heißt, es gibt im Moment große Anstrengungen, komplett durch Deutschland, verstärkt eben auch in Nordrhein-Westfalen durch nochmal eine eigene Förderung, nach Erschließung von Glasfaser in die Breite. Und dass dieses Gute-Schule-Programm mit der expliziten Nennung von Glasfaser auch in diese Kerbe schreibt, um sozusagen eine Querförderung der Schulstandorte im Rahmen dieser Wirtschaftsstandortserschließung dann eben hat. Das heißt, für mich ist das so eine einmalige Sache. Ja. So, und ich habe die Gefahr, sehe ich, dass wenn wir dieses Leitbild, was ja vor allen Dingen einen schulpädagogisch-didaktischen Schwerpunkt hat, nehmen, dann kommen plötzlich die Kommunen auf die Idee zu sagen, oh, dann können wir doch jetzt endlich mal Rechner kaufen.
Und Nein, klar.
Die Vertreter von verschiedenen Anbietern von Lernprogrammen, gerade an Grundschulen, putzen im Moment die Klinken und wollen ihre Tablet-Lösungen an die Schulen bringen. Klar. Mit einem Empfehlungsschreiben, was so sich anhört wie von Gute Schule 2020, wo ganz klar mit Paragraphen und sonst was erklärt wird, dass die Tablets auch förderfähig sind nach Gute Schule. Das heißt, die Schulen werden animiert, bei den Städten und Schulträgern nach Tablets zu fragen. Und das ist für mich eine Verquickung, die aus dem Leitbilddiskussion sich auch erschließt, die aber gefährlich ist. Weil wenn wir nämlich jetzt sagen, wir schaffen Tablets an, und wir wir sind zu spät. Vor 10 Jahren hätte man Pilotklassen machen können. Wir sind jetzt nicht mehr an dem Zustand, dass wir anfangen müssen, an jeder Schule eine Pilotklasse für Tablets zu machen. Das ist viel zu teuer. Sondern wir müssen jetzt eigentlich sagen, wir müssen die Schulen mit Internet erstmal versorgen, weil ansonsten bringt uns alle Diskussion nichts mit einer 16.000er Leitung. Und wenn wir das gemacht haben, können wir überlegen, wie kriegen wir das in die Breite, jetzt so, dass wir dann auch diese Tablets im Unterricht nutzen. Aber Technik, Versorgung, und dann die pädagogischen Sachen, die darf parallel laufen, aber es kann nicht andersrum laufen.
Das mit der Reihenfolge, ich glaube, da gibt es keine wirklich gute und richtige
Doch, ich kann theoretisch Lösung. Auch eine Schule mit schnellem Internet versorgt haben, ohne dass es genutzt wird. Aber ich kann pädagogisch interessante Konzepte an der Schule nicht nutzen, wenn kein Internet da ist.
Ja, das stimmt.
Das heißt, ich muss...
Ja, das ist so ein bisschen dieses Computerraumproblem von mir eben.
Ich
ja.
muss erst Autobahnen bauen,
ja.
bevor die Leute sich eventuell Autos holen. Aber sie müssen sich keine Autos holen. Aber wenn sie sich Autos kaufen, ich habe keine Autobahn, dann bringen denen die Autos nichts.
Ein Schritt zurück. Wenn ich habe eben gesagt, mir reicht eine 16.000er Leitung völlig aus, wenn ich sowieso nicht nutze.
Nein, die reicht so, dir nicht ja. aus. Die reicht dir mit einer Klasse, wo 28 Leute im Netz sind, reicht dir nicht aus. Die reicht dir bei deiner Tochter zu Hause ja schon nicht aus, wenn zwei Leute gleichzeitig YouTube gucken.
Ja, gut. Wir haben bei dem Bring Your Own Device Problem in dem ersten Schritt manchmal das Thema, du hast eine Schule, die fängt an und sagt, wir wollen das mal ausprobieren, es gibt aber erstmal überhaupt kein WLAN. Und wenn es ein WLAN gibt, dann kommst du nur mit schulischen Rechtsinhabern rein oder sowas. So, wenn du auf so einem Level damit anfängst, ist das für die Schüler in dem ersten Schritt, dieser Schritt darf nicht zu lange dauern, überhaupt kein Problem, ihre mobilen Daten da auch mit einzubringen. So, ich brauche auch in einem ersten Schritt nicht eine komplette Schule, die WLAN hat, so, sondern wir haben Kommunen, die gesagt haben, ja, wir haben das verstanden und wir wollen unsere Schulen auch komplett ausstatten. Das ist dann jetzt auch passiert. Die hatten in der Zwischenzeit eine Lösung, wo die gesagt haben, wir haben irgendwann mal, weil irgendwann hat irgendjemand gesagt, wir brauchen Medienecken. Dann haben die Medienecken in die Schulen gemacht. Das heißt, du hast in jedem Klassenzimmer eine Buchse.
Ja.
So, und da kannst du einen Hotspot dran machen. Das heißt, diese Pilotlehrer konnten für ihren Unterricht mit so einem, das heißt wirklich da auch Jutebeutellösung, mit ihrem Jutebeutel in die Klasse gehen, konnten für die Stunde das Netz aufspannen, alles gut. Und ich glaube, wir müssen da in so ein paralleles Arbeiten kommen, weil jetzt ohne Ende in Infrastruktur zu investieren, ohne zu gucken, was geht denn eigentlich schon. Und gerade wenn du die Grundschulen sagst, was ich in Grundschulen auch tatsächlich auf dem Tablet machen kann, ohne irgendwas im Internet zu haben. Ja, also wenn ich mit den Kindern, ich habe Übungs-Apps, ich kann aber auch kreatives Arbeiten, ich kann E-Books machen und da brauchen die nicht irgendwas im Internet zu recherchieren, sondern da müssen die Bilder machen, da müssen die selber schreiben und irgendwie muss ich nachher gucken, wie kriege ich die Geräte, die Produkte von den Geräten runter und dann brauche ich wieder Internet.
Aber wir reden doch hier über eine systematische, deine Netzwerk oder diese fünf Stufen oder vier Stufen waren es, ne? Vier Stufen, die sind ja eine langfristige Perspektive. Ja. Und wenn wir jetzt überlegen, wie bringen wir, und das ist ja so, dass über das wir hier kreisen, wie bringen wir die Schulen ins Digitale, dann dürfen wir jetzt hier nicht, auch nicht übergangsweise, mit einer Lösung, die sehr pragmatisch ist, arbeiten, die Kinder nutzen ihr eigenes Netz. Weil das bedeutet zwangsweise für den Schulträger, müssen wir ja gar nicht, die haben ihr eigenes Netz.
Nein.
Sondern wir müssen gucken, dass das natürlich die kleine Lösung auf der lokalen Ebene von demjenigen, der das da mal als Entrepreneur macht, ist geschenkt. Die Frage ist aber, wie sieht der große Wurf aus? Und dann müssen wir die Schulen mit dem schnellen Internet versorgen. Wenn wir jetzt das Geld haben, müssen wir das haben. Und mir ist es tatsächlich jetzt als Schulträgersicht schnurzpieps egal, ob der Standort und die Schulleitung oder das Kollegium, was da im Moment aktiv ist an diesem Schulstandort, diese Leitung pädagogisch nutzen kann oder nicht. Das ist mir wurscht.
Nein.
Ich sage als Schulträger, wir haben den Standard versorgt. Liebes Kompetenzteam oder liebe Fortbildung, liebes Medienberatungsteam, guckt mal, dass ihr da jetzt das auch nutzt.
Ich muss da widersprechen. So, weil du sagst, ich brauche erst die Technik, damit ich damit pädagogisch arbeiten kann. Sagst du ja, ne?
Die langfristige Perspektive, ja. Es bringt nichts, wenn ich das eine nicht erstmal sichergestellt habe, bevor ich mich mit dem anderen
Und im Moment ist das, was du gerade sicherstellen willst, ist der breitbandige Anschluss. Und das ist dieselbe
Argument. Ja, und dahinter steht dann WLAN und die Infrastruktur schafft zu bringen, wir on device.
Was auch immer. Aber das ist diese Argumentation, die seit den 90er Jahren immer wieder da war. Ich brauche erst eine Mindestausstattung, damit überhaupt irgendwas geht.
Nein.
Und was damit passiert, so dann, und ich bleibe dabei, dass das muss, im Endausbau gebe ich dir völlig recht, wir brauchen Breitband und das merkst du auch, was mit den mobilen Daten, ne? Wenn das ein, zwei Lehrer mal machen ist es in Ordnung. Wenn aber die Schüler merken, dass sie irgendwie nicht wie normalerweise am 10. eines Monats gedrosselt werden, sondern also schon am 3., weil die Schule zu viel gemacht hat, dann gehen die natürlich auch auf die Barrikaden. Aber
nein, also ist richtig. Das Problem ist, diese Argumentation, die kenne ich auch, das hatten wir in den 90er Jahren auch schon mal. Mhm. Wenn dann erstmal alles da ist, dann funktioniert es. Ja. Wir haben
dann fangen wir an. So.
Genau, ja, dann fangen wir erst an. Nein,
das ist Quatsch.
Nein, das ist Quatsch und das ist auch nicht vergleichbar. Mhm. Die technischen Zyklen, die wir in den 90er Jahren noch hatten, auch in den Nullerjahren, die sind so schnell, dass es im Grunde genommen in dem Moment, wo das System fertig aufgebaut ist, schon wieder veraltet war. Mhm. Diesen Zustand haben wir seit etwa, ich sag mal, 8, vielleicht 10 Jahren verlassen. Die WLAN-Stationen von vor 8 Jahren, die eben mit G arbeiten oder vielleicht sogar schon N hatten, die sind auch heute noch schnell genug. Das heißt, es ist richtig, dass es ein Argument war und dass die Forderung, die ich jetzt stelle, vor 20 Jahren hätte ich die erstens nicht gestellt, sondern hätte ich genauso, ist doch jetzt egal, lass doch erstmal probieren. Mhm. Aber wir sind jetzt an einem anderen Punkt, wir haben eine Sicherheit. Mein Rechner, ich habe nie so lange einen Rechner gehabt, der ist von 2013, der ist bald 4 Jahre alt. Mhm. Ich merke daran nichts. Ich habe mich an Retina halt nicht gewöhnt auf dem Laptop und ansonsten merke ich das nicht. Ich kann da alles drauf machen. Selbst aktuelle Spiele spiele ich mit einer geringeren Auflösung. Mein Handy ist alt, das ist jetzt neu, aber letzten Endes alter Formfaktor, weil die Technik ist auf dem Stand, wo ich sie eben nicht mehr mit einem neuen Produktzyklus in eine vollkommen neue Dimension bringe, wie das früher war. Da hast du alle halbe Jahr einen neuen Rechner dir geholt oder alles jedes Jahr und hattest jedes Mal das Gefühl, boah, krass. Wie kann ich nur an dem anderen noch gearbeitet haben? Und da sind wir drüber hinweg. Und deshalb möchte ich gerne, dass wir jetzt tatsächlich, auch mit dem Risiko, dass wir in 10 Jahren sagen, boah, was haben wir damals langsames WLAN verbraucht? Mhm. Aber das machen wir erst in 10 Jahren.
Ja, also ich gebe zu, und das ist der Unterschied, dass wir jetzt über eine grundlegende und hoffentlich langfristig nutzbare Infrastruktur reden und nicht mehr über
und sich kein Problem der Finanzierung haben. Das heißt, wir haben jetzt die Situation, nochmal, richtig ist, dass die Pädagogik und die Technik Hand in Hand gehen müssen. Ja. Wir haben aber jetzt folgende Situation. Das Land sagt, liebe Kommunen, ihr habt 4 Jahre Zeit, ihr habt ihr Geld. Mhm. Und die Kommunen sagen, huah. Und jetzt gibt es erste Forderungen, die sagen, ja, aber wir geben das Geld erst aus, wenn die Schulen auch ein pädagogisches Konzept haben. Und dann sage ich eben, nee, liebe Leute, ist dieses Geld ist dann eh weg, bis die das pädagogische Konzept oder das Medienkonzept haben. Aber haut das jetzt raus, schließt die Schulen an, hört auf mit der Überlegung, dass die Schulen, die ein Konzept haben, dann Tablets kriegen und die anderen Schulen, die es nicht haben, nichts kriegen. In 4 Jahren sind die Tablets abgeschrieben, also in weiteren 4 Jahren dann. Ihr könnt keine neuen kaufen. Und dann sitzt ihr da.
Ja,
aber, habt ihr Tabletklassen mit kaputten Geräten und ihr könnt keine neuen anschaffen.
Ja, aber ich glaube, der Punkt ist, und das ist so ein bisschen dieser Satz, den du da gerade gesagt hast, wir statten erst dann aus, wenn die Schulen ein pädagogisches Konzept haben. So, und das ist diese Endlosschleife, die wir haben. Wir schreiben irgendein Konzept für irgendeine technische Ausstattung, kommen nach 3 Jahren aus unserem Konzeptkämmerchen und stellen fest, dass sich die Welt weitergedreht hat.
Ja, aber das ist das, was
und
aus Düsseldorf im Moment ja auch kommuniziert
wird. Ja, aber da muss man...
Pädagogik zuerst.
Ja, klar. Aber die... Was ist denn, aber das ist auch was wir mit den Kommunen besprechen und sagen, was ist denn eigentlich das pädagogische oder das Konzept, was für eine Kommune ausreichen muss, um einer Schule eine Ausstattung zu geben? Und das ist nicht aus unserer Sicht und so, wie wir mit den Schulen arbeiten, ein Papier, in dem drin steht, wenn wir eine tolle Ausstattung hätten, dann würden wir das und das machen, sondern zu sagen, wir schaffen bei uns in der Schule oder bei uns in der Kommune zwischen den Schulen Strukturen, wo wir gemeinsam überlegen, was geht denn? Also so und dokumentieren in einem Medienkonzept das, was wir gemacht haben. Das heißt, auch zu sagen, wir haben in 4 Schulen 8 Mathelehrer, die sich Gedanken darüber machen, wie man mit welchen Apps klugen Matheunterricht machen kann, reicht mir in dem ersten Schritt als Konzept aus. Und die sagen, ich probiere das irgendwo aus. Da muss noch nicht drinstehen, wie das nachher tatsächlich im Unterricht für alle da sein soll. Aber zu sagen, dieser Prozess, und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sagt, am Ende des Tages, wir haben irgendwann gelernt, ein Medienkonzept steht drin, wie wir gerne mit Medien arbeiten würden. Und wir haben gelernt, dass Medienkonzepte Papiere sind, die meistens in der Schule keiner kennt. Oder oft. So. Und zu sagen, eigentlich ist das Medienkonzept ein Arbeitsinstrument, mit dem ich kontinuierlich gucke, was mache ich denn und wo kann ich irgendwann sagen, das und das haben wir ausprobiert und das haben wir irgendwann festgeschrieben. Und das ist so ein Prozess, da muss man auch mit den Kommunen reden, aber das lernen die irgendwann auch.
Also, ich kann mal noch 5 Minuten, weil ich möchte zumindest kurz das...
Also ist ja nur Richards Zug und außerdem gehen ja nur die schönen Apps baden.
Ich möchte zumindest erwähnen.
Wir können da entweder noch stundenlang drüber diskutieren oder sagen.
Nein, ich halte es für. Tatsächlich.
Also du hast doch nur einen.
Schwierig zu sagen, der Mathelehrer, das reicht für ein pädagogisches Medienkonzept. Nein, weil das, was da nämlich provoziert wird, also provoziert werden kann, ist, dass der Mathelehrer, der engagiert ist, die Medienbeschaffung dominiert.
Nein,
ist das Medienkonzept.
Entschuldigung, nein, okay. Entschuldigung, ich habe jetzt gesagt, der Mathelehrer, sondern ich als Schule sage, wir haben uns mit anderen Schulen vernetzt, wir sagen, okay, wie kriege ich das in die einzelnen Fächer, zum Beispiel in die Mathematik, ja, in die Geschichte und sonst was. So, und wo habe ich erste Beispiele, die funktioniert haben und sonst okay. was. Das muss das ein gesamter Prozess sein. Nicht, dass ich sage, hier, ich bin der bei mir in der Schule. Nein.
Weil das sind nämlich im alten Zustand.
Nein, es geht darum zu sagen, ich muss einen Prozess an der Schule oder in einem Netzwerk haben, der beschrieben ist. Und das ist das Entscheidende. Nicht, dass da drin steht, was man machen könnte. Und das ist irgendwann in 3, 4, 5 Jahren das Ergebnis.
Eine Perspektive, ja, die durch die Gremien gegangen, ja, ist, sodass auch klar ist, genau, also wir schaffen jetzt in den nächsten Jahren jeweils Beamer an und die sorgen dafür, dass wir in 4 Jahren alle wesentlichen Räume mit Beamer angeschafft, ja, haben.
Wenn man es auf den Punkt bringt, ist ein Medienkonzept nicht in einem ersten Schritt nicht etwas, was beschreibt, was im Unterricht passieren könnte, sondern was Prozesse innerhalb der Schule beschreibt, um zu einer Unterrichtsentwicklung zu kommen.
Als ein Teil. Aber ein auch Teil, das, ja, was im Moment schon existiert,
ja,
da,
ja,
wo man,
ja,
hin,
ja,
möchte, das,
ja,
müssen ja alles Bausteine sein. Genau. Also das ist komplex. Ja,
ja, genau. Gut. Aber das Prozesshafte eben,
genau,
zu sagen.
Ja, ja,
so, also zu sagen, wie
Schulentwicklungsprozess. Genau. Letzten Endes ist, das, ja, ist auch das, was ich in den Beratungen immer sage, wenn es um Medienkonzepte gehen. Das, was subtil die Mediengruppe, die, ja, diese Aufgabe hat, ein Medienkonzept zu entwickeln, macht, ist Schulentwicklung zu betreiben, mhm, und zwar massiv, und das geht nur, indem sie sich auch ganz stark vernetzt, und zwar immer erstmal auch innerhalb der Schule, mhm, auch außerhalb, aber vor allen Dingen, die Mediengruppe muss mit dem Schulleiter sprechen, mhm, ja, und mit dem Stellvertretenden und mit den Fachkonferenzvorsitzenden und darf da kein Medienkonzept machen,
ja,
isoliert, so im Sinne, ja, von wir haben eins,
genau,
sondern es muss klar sein, das ist eine Fach- und Schulsystemübergreifende, also das jeweilige systemübergreifende Aufgabe ist.
Ja.
Ich ziehe mich jetzt zurück, ja.
Nee, wollen wir jetzt noch die schönen Apps machen?
Wie lange braucht man zum Bahnhof?
10 Minuten.
Und um 47 fährt der Zug, beziehungsweise,
also
ich habe ja gelernt, es gibt
genau,
2 Bahnhöfe, an dem, wo ich eben hingefahren bin, ja, 2 Minuten früher. Also,
wir schaffen die, ja, schönen Apps noch.
Super. Wir haben nicht gesprochen über OER, das machen wir dann beim nächsten Mal, dann haben wir ja auch schon beim letzten Mal.
Richtig.
Aber
das machen wir.
Ja.
Schöne Apps. Wir haben zum Schluss immer so eine Kategorie, wo wir uns so die Apps, die seit der letzten Sendung auf unser Gerät gekommen sind und da überlebt haben, dass wir uns die kurz vorstellen. Ich fange mal an. Ich bin über eine App gestolpert. Ich habe mir ja eine Alexa gekauft, über die wir heute auch nicht gesprochen haben, also eine KI von Amazon. Und wer keinen Bock hat, 55 € in eine künstliche Intelligenz zu stecken, weil vielleicht aus welchen Gründen auch immer, dem empfehle ich Reverb, eine App für iOS-Geräte, die künstliche Intelligenz sozusagen von dem Gerät entkoppelt und als App auf dein Gerät bringt. Also du kannst im Prinzip mit Reverb dein Smartphone benutzen, als sei es eine Alexa.
Mhm.
Felix, hast du was?
Nur eine Kleinigkeit. Du hast von Alexa gesprochen.
Ach, genau. Ja. Geht sie natürlich.
Alexa blökt direkt rein. Alexa, erzähl uns einen Witz.
Bishmop.
Boah, das ist aber jetzt schon so, wo ich sage,
ja,
Alex, Okay. Das ist ein fieser Witz gewesen.
Ja.
Ne? Ja. Gut, okay.
Dann wird er hier auch nicht weiter in Szene gesetzt.
Wir haben ja das Problem der, Depublizierung von Inhalten im Öffentlich-Rechtlichen und netten Apps wie die Mediathek-View, wo du die Sachen dann doch grauzonigerweise mal runterladen kannst, um sie dir später nochmal anzugucken. Und da gibt es jetzt auch eine Web-App, ein Web-View, mediathek-viewweb.de, wo man die Mediatheks-Files sich runterladen kann über eine Web-Oberfläche. Sehr nett. Bin ich über Guidos Digo-Account draufgestoßen, das zumindest zu sagen. Und ich war jetzt derjenige, der schneller war und es gepickt hat. Mediathek ViewWeb mit Download-Möglichkeiten auch auf den mobilen Devices, weil es eine schöne Webseite ist. Sehr praktisch. Genau. Suchfunktion und ein Pipapo.
Dafür muss man den Online-TV-Recorder nicht mehr anwerfen.
Genau. Ja, bzw. man muss sich schon runterladen. Aber den Online-TV-Recorder, ja, genau, ja, OTR genau. Nicht mehr. Genau. Ja, ja, genau.
Richard, hast du auch was?
Darf ich zwei?
Ja, sehr gerne.
Weil ich habe eine, die ist schon lange bei mir drauf, die brauche ich aber nicht täglich, weil die für einen Matheunterricht ist und ich nicht jeden Tag Matheunterricht mache.
Ja.
Eigentlich eher selten, aber die gerne herzeige. Die andere, die ich ganz kurz herzeige, weil die hat es tatsächlich irgendwie in den letzten Monaten auf mein Tablet geschafft und ist da, die heißt FEM-Widget. FEM-Widget, das
F-E-M?
Ist eine F-H-E-M und dann Widget. Das ist eine Software, die tust du auf einen Raspberry Pi und damit machst du im Prinzip deine ganze Licht- und sonst was Steuerung im Haus. Und das ist die App, die das quasi in dem Fall iPad dann aus bedient.
Ah, aber dafür brauchst du sozusagen Licht im Haus, was ans WLAN angeschlossen ist.
Ja, nee, nicht ans WLAN angeschlossen ist, sondern letztendlich schon. Also die App geht übers WLAN an den Raspberry Pi und der geht über einen Funkstandard ans Licht.
Okay.
Oder so. Aber das ist ganz praktisch, damit auch das Licht irgendwann aus und angeht, wenn man nicht da ist und solche Sachen.
Wunderbar.
Ganz schön. Ist auch ein bisschen Spielerei. Mhm. Das war eben, du hast was bei der Alexa gesagt mit dem Bezahlen. Du kannst dir diese Home-Automatisierungssachen für teuer Geld bei deinem Elektroanbieter, deinem Stromversorger kaufen oder machst das eben mit ein bisschen Bastelarbeit. Und das macht einfach bastelmäßig Spaß. Wir hatten es eben mit dem, welche App wo und wie geht. Ich mag sehr gerne für einen Matheunterricht Sketchometry. Ich mag das deshalb, weil es das für
mit SK? Alle
SKETCH Metrometry, blablabla, ne? Ich zeig dir das gleich. Das ist eine Mathe-App, die gibt es für Windows, Android, iOS und die gibt es als Web-App. Das heißt, die funktioniert wirklich auf jedem Gerät. Und das ist eigentlich, finde ich, ganz nett, weil sich da die Uni Bayreuth Gedanken gemacht hat, wie kann ich eigentlich diese hinlänglich bekannten Geometriesysteme für den Matheunterricht wirklich so nutzen, dass es einen Mehrwert auf dem Tablet hat. Und das sieht man ganz einfach. Ich kann tatsächlich wie früher Pythagoras im Sand Geometrie machen.
Oh, wie geil.
Ne? Also wir kommen jetzt an die Grenzen des Podcastens.
Ja, also er hat wirklich stümperhaft einen Kreis gezeichnet, der Richard. Und die App hat daraus einen richtig geometrisch korrekten Kreis gemacht.
Und was dahinter steckt, ist eigentlich, dass ich damit ganz viele Sachen nochmal viel intuitiver auch ausprobieren kann. Und wenn man sich anguckt, was da an Unterrichtsmaterial ist, da sind wir auch wieder bei der Frage, wie verändere ich denn jetzt quasi auch Unterricht, wo ich viel mehr zum forschend entdeckenden Lernen in der Mathematik komme. Also wenn man Sketchometry auf die Seite geht, ganz viele Anregungen. Ja. Und wie gesagt, es funktioniert auf allen Geräten und ich habe es auch normalerweise nicht auf dem jetzt, auf dem Smartphone, funktioniert auch in ganz kleinen.
Du, das werde ich mir auf jeden Fall für meine Kinder merken. Ja. Ich habe noch eine Sache, auch so.
Ist kurz, ist alles geklärt.
Ja.
Ich muss ganz schnell los, ich habe gerade Notfall zu Hause und
das ist schon weg, aber
krasser Typ. Du warst, ich glaube, die zwei, die machen wir jetzt mal aus. Tschüss. Felix.
Das war mir ein Vergnügen.
Wahnsinn, weg ist er. Ich hab noch eine App, die heißt Resi, die ist schon etwas älter und sie ist im Prinzip so eine Art Nachrichtenmagazin im Messenger-Style. Und mein Sohn macht gerade in der Schule das Thema Zeitung und muss auch zu Hause Zeitung lesen. Aber weil wir keine eigene haben, muss er immer die aus der Schule mitbringen. Und ich habe ihm jetzt irgendwie diese App empfohlen, weil ich die Hoffnung habe, dass der danach vielleicht auch noch ein bisschen am Ball bleiben will. Und bei Resi kann man zum einen Themen festlegen, zum anderen aber auch, also sie meldet sich halt ständig und sagt, ich hab hier Neuigkeiten für dich, und dann sind die in der Regel so angeteasert und dann kann man in die Tiefe gehen, dann bekommt man in der Regel, also kann man zwischen verschiedenen Fragen auswählen, dann kann man nochmal eine Frage an die App stellen und dann bekommt man nochmal tiefergehende Informationen zu dem Text, und dann kommt man natürlich irgendwann auch zu dem Zeitungsartikel selbst. Aber das Teasern selbst findet eigentlich über so einen Dialog mit Resi statt. Okay. Ist ganz schön. Ja, dann würde ich sagen, packen wir's für heute.
Haben wir alles abgearbeitet?
Ja, denk schon. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt wie immer noch das Outro abspielen, und dann, ja, macht's gut.